Ein Schaf, oder? Ist hier Reck.
Okay, also los geht's. Hallo, Gott zum Gruße.
Ich war gerade dabei, mir eine Kombucha aufzumachen und habe mich so wie in der Schule gefühlt, von wegen, oh, ich werde jetzt einfach...
Hast dich gerade mit dem Nachbarn unterhalten.
Genau, so von wegen, oh shit, jetzt bin ich dran. Hallo, ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist, Milen. Es kam ja das Feedback, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, aber da warst du ja nicht dabei und konntest nicht Stellung beziehen, dass ich dir so oft das Wort abgeschnitten habe. Und ja, ich in unseren beiden ersten Folgen, und ja, was soll ich sagen, das ist so. Und ich versuche das dieses Mal besser zu machen.
Frau-Gesplaining.
In Bezug auf Feedback will ich auch gleich zur letzten Folge zu Sprache und Rassismus was sagen. Also da kam ein Feedback, jüngst kam das Feedback aus einer Diskussionsgruppe, in der ich drin, dass eben diese Diskussion über dieses Wort, dass sie das nicht so wichtig findet als eine Diskussion über rassistische Vorbehalte an sich. Und im Grunde ist natürlich die Diskussion über rassistische Vorbehalte an sich durchaus eine wichtige, und das ist ja auch die eigentlich dahinter steht, hinter der Diskussion über Sprache. Ich würde das eben nur nicht trennen. Rassistische Vorbehalte an sich haben ja mit Sprache zu tun, und ich finde, aus diesem Feedback geht hervor, dass die Person Sprache scheinbar nicht als Handlung versteht. Als hätte der Ausdruck von Sprache oder die Nutzung von bestimmten Worten, als würde das diese rassistischen Vorbehalte nicht prägen. Und das sehe ich eben anders. Insofern, ja, das ist auch eine wichtige Diskussion. Ich glaube nur, dass es zusammengehen muss. Und die Person sagte eben auch, wenn Vorbehalte abgebaut wären, dann wäre es egal, ob ich in meiner Sprache oder auf Ungarisch oder Sanskrit Unberührbare sage. Allerdings hilft das in der aktuellen Situation nicht. Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Im Prinzip, wenn diese Worte anders genutzt würden, dann klar wäre es ja egal. Aber der Punkt ist ja, dass die Worte halt so genutzt werden, wie sie genutzt werden, dass sie diskriminierend genutzt werden. Und wie die Person auch sagt, kommt es dann eben nicht drauf an, was sie irgendwann mal in irgendeiner Sprache bedeutet haben, sondern eben, wie sie historisch gewachsen sind.
Ja, wie gesagt, ich habe mir an die letzte Folge...
Die ist auch erst gestern online gekommen, also kein Problem.
Wieder erwischt. Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht, von wegen, oh, ich war dabei, gerade im Unterricht zu essen, und dann habe ich die Hausaufgabe nicht gemacht. Da kann man wie immer in diese große Debatte wieder einsteigen, von wegen, ja, wie solche Konzepte geprägt sind von rassistischen Aufladungen und wie sie, wie du sagst, dann trotzdem genau deswegen problematisiert werden müssen, weil sie an sich schon Gewalt sozusagen ausüben, so wenn man sie benutzt. Aber für mich ist einfach wichtig, je nachdem, worum es geht und um welche Menschen es geht, ihre Meinung zu hören und zu wissen, wie sich dann zum Beispiel Aktivistinnen von dieser Community dazu äußern, wie sie dazu stehen, wo sie Probleme sehen und so weiter und so fort, weil du auch gemeint hast, ja, man fühlt sich ansonsten so ein bisschen in der Leere und spricht über bestimmte Dinge und über bestimmte Konflikte und politische, sehr heikle Debatten manchmal, aber dann würde ich vielleicht, keine Ahnung, mal auch gerne die Menschen hören, worum es geht.
Ja, warum setzen sich halt diese vier weißen Menschen bei der letzten Instanz da total zusammenhangslos hin und reden jetzt darüber, ob sie das Wort sagen dürfen? Und ich hatte dann in der letzten Folge ja auch darüber gesprochen, was der Zentralrat der Sinti und Roma sagt. Und hier kam dann jetzt das Feedback, dass sie den Punkt wichtig findet, weil sich ja eigentlich nie eine Selbstbezeichnung finden würde, weil das ja voraussetzen würde, dass 100% einer Kulturgruppe, ich zitiere das jetzt, mit dem Zentralrat übereinstimmen. Und ich frage mich halt an der Stelle, natürlich wird man nichts finden, mit dem 100% übereinstimmen. Ich frage mich nur, warum dann als wichtiger angesehen wird, was zum Beispiel Jürgen Milski sagt. Nicht, dass die Person das jetzt gesagt hätte, aber so in der allgemeinen Debatte. Warum das als wichtiger angesehen wird, dass irgendjemand, der gar keine Ahnung davon hat, sagt, ich möchte den Begriff nutzen, anstatt das, was zumindest ein Teil einer Interessenvertretung sagt.
wer dann sozusagen die Deutungshoheit hat, um über bestimmte Themen zu sprechen. Das ist natürlich auch eine sehr reiche Diskussion, denke ich. Und was dabei auch wichtig ist, ist auch zu verstehen, was an sich Interessenvertretungen und Organisationen, die bestimmte Gruppen repräsentieren, tun, wofür sie stehen, was für politische Arbeit sie machen oder nicht. Und klar wird es nie bestimmt, es wird nie einen Konsens geben, wo da reden wir über abstrakte Konzepte auch, was ein Kulturraum ist, was eine Kultur ist, was eine Gruppe ist. Ja, natürlich wird es nie ihnen ein Konzept geben, was überall auf der ganzen Welt von allen Menschen aus dieser Gruppe dann als gültig gesehen wird. Natürlich nicht. Und das ist auch, darum geht's auch nicht, sondern wie du sagst, also wenn es dann eine bestimmte Organisation gibt, heißt das auch nicht, dass die Organisation alles richtig tut und es keine Meinungsverschiedenheiten innerhalb der
Gruppe gibt. Ja, voll, genau.
Weil man muss da auch sehen, keine Ahnung, Sinti und Roma oder ich weiß nicht genau, man Romania sagt
das habe ich glaube ich bei diesem die beste Instanz hatte das glaube ich jemand gesagt, aber ja, ich
auf
bin
Deutsch
da
weiß ich nicht, aber ja. Auf jeden Fall es geht darum dann zu schauen, ja, wie diese Menschen dazu stehen und wenn es ein Zentralrat was ich sagen wollte ist, das ist dann eine ethnische Zuschreibung, aber dann gibt's natürlich politische Meinungsverschiedenheiten. Deswegen geht's auch nicht darum,
die Debatte ist ja auch wichtig.
Ein hundertprozentiger Konsens.
Homogenität in der Gruppe und wie die das ansieht gibt.
Ja, genau. Und deshalb. Das ist keine Ahnung. Ich finde es auch irgendwann so. Boah, ich bin müde, über solche Dinge zu reden mit Menschen, die da irgendwie nur eine individuelle
mal was
Meinung
gegoogelt haben so, und mehr nicht.
Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde da super gerne, weil ich mich da auch wenig auskenne, einfach Menschen, also Romina selbst mit Menschen reden und gucken, wie sie dazu stehen, ein Interview machen, was auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall nicht mit vorgeprägten Ideen, was dann gut ist und was böse ist und so dazukommen, sondern auch erstmal hören, was die verschiedenen Standpunkte sind in der Diskussion.
Deswegen und deshalb
habe ich ein bisschen rausgehalten, damit ich da ehrlich gesagt nicht so.
Achso, nee, alles gut. Ne? Ich wollte dich nur nochmal nach deiner Meinung auch fragen. Es ist halt unterschiedliche Meinungen natürlich dazu gibt, aber dass es ja deshalb eben auch gerade wichtig ist, diese Debatte zu führen, weil ja jetzt so ein bisschen der Punkt kam, ja, aber ich finde es viel wichtiger, über das und das zu sprechen, anstatt über die Sprache. Aber gerade deshalb, weil das ja auch keine einheitliche Meinung von allen, die von Rassismus betroffen sind, dazu gibt oder die zum Beispiel von Rassismus gegen Romnia betroffen sind, gibt, dass es eben deshalb umso wichtiger ist, diesen Debatten zu folgen, anstatt halt irgendwelche Schlagersänger hinzustellen und den Debatten von denen zuzuhören. Ja, vielleicht da ein Punkt dazu.
Abgehakt, erstmal kurz.
Die Tanur hat übrigens auch mal gesagt, hat auch mal ein Statement gemacht zu, irgendwo hatte, ich weiß nicht mehr, was bei Twitter geschrieben hat, da meinte er so, ja, aber er war irgendwie mal im Balkan oder so unterwegs, das ist dann auch wieder so ein sehr allgemeiner Begriff, und da hat er irgendwie Sinti und Roma getroffen, die fanden irgendwie, die hatten irgendwie gar kein Problem mit dem Begriff, mit dem Z-Begriff, oder die fanden irgendwie, die konnten irgendwie mit Sinti und Roma nichts anfangen oder so. Und da habe ich mich halt gefragt, ja, wie kommt er denn auf die Idee, da, also vielleicht war die, weil also Romnia ist ja eigentlich der Überbegriff, also Sinti ist ja nochmal, also ist das eher sowas, was, glaube ich, im Deutschen eher genutzt wird? Wie gesagt, ich bin bei dieser Debatte
überfragt.
Ja, aber das Ding ist ja auch, es geht ja auch gerade darum, wie wir in Deutschland darüber sprechen. Und das Z-Wort ist ja auch ein Wort, das in Deutsch, also klar, es gibt in Englisch so Gypsy und so auch, aber wir reden ja jetzt ganz speziell über unseren deutschen Kontext und über das Z-Wort. Und wenn er dann irgendwo hingeht und dann sagt jemand, mir doch egal, fair enough, aber wieso kommt er denn dann auf die Idee, dass diese Person dann für alle spricht? Weißt du, es geht immer so, der Zentralrat spricht nicht für alle Personen, aber da habe ich mal eine Person getroffen, die findet das aber in Ordnung. Deshalb kann ich doch jetzt um mich werfen mit Worten, wie ich will. So als hätten die dann so einen Freischein, dann so geil, check.
Ja, genau, eigentlich finde ich, das kann man so ein bisschen abstrahieren. Ich kenne die Tanur nicht, wie gesagt, du weißt.
Das ist dieser Typ, von dem ich im letzten...
Dieser Comedian.
Ja, genau.
Ich kenne mich da wenig aus und ich muss gestehen, ich habe wenig Plan von deutschem Fernsehen, werden, ja.
Don't go that way.
Genau,
das
genau,
soll so bleiben.
Ich hatte nie einen Fernseher zu Hause und da guck ich kenne mich
nicht. Du guckst nur Arte bei Freunden.
Nicht mal. Ich habe mal, oh Gott, ich habe in der, als ich in Freiburg studiert habe, den Bachelor, da habe ich Tatort geschaut.
Da habe ich. Und dann bist du ein Studi.
Ja, mega. Das war so am Sonntag und da hat man sich sogar, als es noch Bars gab und wir und es ein Leben gab außerhalb der vier Wänden. Ja, irgendwie Tatort, das kannte ich gut, aber ansonsten bin ich da schnell rausgegangen aus dieser Welt und ich bereue es nicht.
Deswegen nee,
ich kenne
ja.
Den nicht. Aber den Punkt, was ich machen wollte, ist eigentlich, geht folgendermaßen. Ich, dass ich, wird in den Vordergrund gerückt von wegen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, weil ich als weißer Mann, Europäer, was auch immer, dann irgendwo in ein exotisches Land gereist bin.
Das Land Balkan?
Genau, ich war in Afrika mal. Und da haben Schwarze irgendwie das und das gesagt. Deswegen darf ich das jetzt auch so sagen. Oder von wegen, und deswegen meinte ich abstrahieren, weil, klar, das... greift jetzt für viele Situationen, wie zum Beispiel, ich war auch mal, ich habe Freunde irgendwo in Peru und die meinen auch, dass das und das oder dass der Politiker dann besser ist als der andere und deswegen weiß ich das ja auch von wegen.
Ja.
Diese zwei Personen, die meine Freunde sind und die mich kennen und mich auch cool finden, weil ich die integrierte Gringa bin irgendwo, die haben das sozusagen, die legitimieren, dass diese Meinung, die ich jetzt habe, quasi repräsentativ ist. Von wegen, alles wird auf einzelne individuelle Erfahrungen zurückgenommen, anstatt, wie du sagst, dann auf größere Repräsentanten zu schauen. Was wiederum nicht heißt, dass diese bestimmten Organisationen dann
auf alle Individuen übertragbar
die Repräsentation
ist.
Von allen Menschen, die sie sagen, dass sie vertreten, tun können, ohne weitere Diskussionsbedarf oder was auch immer. Also Hauptsache... Ich habe mal jemanden kennengelernt oder ich habe diesen einen Freund aus, was weiß ich, Ägypten und er hat mir mal gesagt und dabei hat man keinen Plan, wie er dann politisch dazu steht, was er, wie, was auch immer. Es kommen viele Faktoren ins Spiel.
Eigentlich kann man sagen, was ich in der Uni Mannheim immer im ersten Semester gelernt habe, man soll nicht von der Individualebene auf die Aggregatebene schließen.
Mhm.
Und umgekehrt heißt das aber natürlich nicht, dass wenn man eine Aggregatebene hat, dann hat sich so im Laptop angeschaut. Weil Belen hat heute ein Mediendate hier. Das ist der Medientermin. Und da muss man auch, wir haben uns auch eben noch ein bisschen hübsch gemacht. Weil
das ist kein Live. Also wir haben voll das Gefühl, wir sind so siehst du, ich kenne nicht mal diesen Namen von diesem Sender und Fernsehprogramm.
In diesem Fernsehen.
Genau, wir sind im Fernsehen. Und wir müssen dann plötzlich vor die Kamera ganz geschminkt und hübsch und schick sein. Aber
ich will mir seit einer Woche die Fingernägel machen und das funktioniert nicht.
Oh, ich auch.
Weil live as a Promi ist just too busy.
Ja.
Genau, dass man natürlich nicht dass es natürlich nicht heißt, dass wenn man eine Aggregatebene betrachtet und Strukturen dadurch erkennt oder quantitative Daten analysiert, dass das heißt, dass jede Variable und jede Ausprägung dieser Variable genau dem entspricht, was man übergeordnet feststellt.
Mhm.
Also man muss einfach immer genau hingucken. So, das kann man vielleicht allgemein so sagen.
Ja, und noch dazu, also wenn es über Rassismus geht und über bestimmten Menschen, wie immer, nicht über die Menschen reden, sondern mit den Menschen, die da mehr Plan haben und die eigentlich auch, wie du am Anfang gesagt hast, von bestimmten rassistischen Strukturen dann betroffen sind, so und sich da auch politisch sozusagen engagieren oder auf keine Ahnung, auf andere Art und Weise, auch künstlerisch, also empfing. Zurückspülen, ich hatte gesagt,
Ahnung.
Heute bin ich so.
Empfing heißt anywho.
Ja,
auf Deutsch keine Ahnung, was das heißt.
Auf jeden Fall ist es immer ein gutes Wort, um das Thema langsam
überzuleiten zu unseren beiden Hauptthemen, die uns heute beschäftigen werden. Und das ist zum einen der 8. März, der internationale Frauenkampftag, wie wir es auch gerne nennen. Manche sagen ja auch internationaler Frauentag oder es gibt verschiedene Begriffe. Mhm. Und danach wollen wir, weil wir hier the expert on the table haben, über Wahlen in Ecuador Okay. Und Populismus sprechen.
Hallo, nachträglicher Disclaimer. Wir reden nur über den Frauentag und es gibt nur ganz am Ende 5 Minuten ein Update von Belén zu den Wahlen in Ecuador und einen Ausblick auf eine genauere Betrachtung in der nächsten Folge. So wie es eigentlich bisher immer war, weil wir nicht alles geschafft haben. Aber ich wollte es euch diesmal vorher sagen.
8. März ist ja der, ich versuche mal hier einen schönen internationalen Frauentag, kann man glaube ich so allgemein sagen als Begriff. Also angefangen hat die Idee eines Frauentags in den USA schon Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich 1908, und hat sich dann auch immer mehr in Europa ausgebreitet. Und ich glaube, der 8. März war nicht immer dieser Tag, sondern der hat sich irgendwann so auskristallisiert. Und es ist aber nicht so ganz klar, an welchem in welchem Moment erstens dieser 8. März beschlossen wurde, weil es davor ein anderer Tag war, und auch nicht, wer den so genau beschlossen hat. Es gab eben diese Sozialistische Partei Amerikas, Socialist Party of America, die erstmal so einen Frauentag ins Leben gerufen hat, um eine, ich zitiere jetzt hier die Bundeszentrale für politische Bildung, um eine nationale sozialistische Demonstration für das Frauenwahlrecht zu veranstalten. Und damals war das eben der 28. Februar 1909. Dieser Tag, dieser 28. Februar 1909, sollte an diesen Streik der Hemdennäherinnen in New York erinnern, der ein Jahr davor war, 1908. Und die hatten gegen ihre Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie protestiert. Und dann gab es 1910 in Kopenhagen eine Frauenkonferenz der Sozialistischen Internationalen. Da hatten eben 100 Frauen aus 17 Ländern dafür gekämpft, dass es halt einen Tag gibt, um den Kampf für Frauenrechte und für das Frauenwahlrecht zu unterstreichen. Also keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte. Und im Zusammenhang damit gibt es die deutsche Sozialistin Clara Zetkin, die so ein Begriff ist, den man immer mal wieder findet, wenn man zu diesem Frauentag und seiner Entstehung googelt. Und dann 1975 hat die UNO dann offiziell diesen internationalen Frauentag, International Women's Day. Und ich finde, so klingt es irgendwie schon wieder scheiße, wenn man es so sagt. International Women's Day. Mhm. Also nicht, es ist einfach nur eine Übersetzung, aber es klingt hier schon wieder so wie so ein Girl Power, so ein Girl Power Ding. Und das war dann eben der 8. März. Aber den Tag gab es auch schon vorher. Aber so offiziell, so von der UNO, ist eben seit 1975. Aber es steht, wie gesagt, wie ich gerade erklärt habe, eine längere Geschichte dahinter. Warum der 8. März eigentlich, warum ist der 8. März eigentlich nur ein Berlin-Feiertag?
Und das sonst wollte ich gerade fragen, was du davon hältst, dass der 8. März...
Weil ich arbeite in Brandenburg.
Ah, stimmt. Aber auf jeden Fall, ich wollte dich fragen, was du davon
hältst. Wir haben
hier
übrigens wieder Sektprospillen.
Ja, genau. Aber wieder erwischt von wegen. Bei mir waren heute schon 3 Dinge. Erstmal, ich war am Kombucha trinken, als ich irgendwie Hallo, Willkommen, bla 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 sagen sollte. Und ich so, oh, hi, stimmt. Oh, was machen wir gerade da? Dann war das Ding, dass ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, von wegen deine Folge von gestern zu hören. Und jetzt zum das Dritte, dass ich dabei bin, Sekt zu trinken. Aber ich dachte, das war ein bisschen Geheimnis. So im
Das ist unser Markenzeichen, Belén. Du hast alles richtig gemacht. Ich finde, alle die Dinge, die du gerade gesagt hast, sind all part of the program.
Genau, auf jeden Fall, ich wollte dich fragen, was du davon hältst, dass der 8. März in Berlin zum Feiertag erklärt wurde.
Also. Das hat Belén ihr Interviewfragen für mich, die wir nicht abgesprochen hatten. Ich kann natürlich jetzt so witzig reinwerfen, nee, finde ich blöd, weil ich arbeite in Brandenburg und ich hätte auch gerne einen Feiertag. Ich finde das aber erstmal super wichtig, dass an diesem Tag frei ist, damit man streiken kann. Auf der anderen Seite habe ich dann auch so den Gedanken, eigentlich sollte man ja nicht an seinem Feiertag streiken, sondern eigentlich sollte man ja streiken können, während man arbeitet. Weshalb eigentlich ich, die in Brandenburg arbeitet, wirklich die Möglichkeit habe, dann zu streiken. Insofern wichtig, dass es einen Feiertag gibt. Ich finde auch diese Argumentation von Alice Schwarzer, da habe ich ein Buch zum Geburtstag von ihr bekommen und ich schaff's nicht, dieses durchzulesen, weil die Frau nervt mich einfach so mit allem, was sie sagt, auch mit ihrem Anti-Islamismus. Anyways,
wer hat
sie Alice Schwarzer
ein Buch von ihr geschenkt?
Das möchte ich jetzt hier nicht sagen.
What? Wieso kriegst du ein? Aber jetzt also als Analysewerk.
Weil interessant ist es ja schon.
Freundin ist. Also. Was denkt ihr? Was ihr hier alles
macht? Ich habe das Buch von Alice Schwarzer selbst bekommen.
Ja, so mit einem Autogramm.
Die an meinem Geburtstag war.
Liebe Frauke.
Ich finde deinen Podcast ganz toll. Der internationale Frauenkampftag soll abgeschafft werden. Ja, das hat sie nämlich in einem Artikel 2010 tatsächlich geschrieben. Und dann ging es halt auch schon wieder gleich mit so Anti-Islamismus los. Ich verlinke euch den Artikel so. Ja, und dann gehen dann die auf die Straße und die für das und das. Aber und dann hat sie auch so auf Sozialistinnen gegen Sozialistinnen gebasht so und meinte halt so, ja, in der Frauenbewegung, in der ich irgendwie sozialisiert wurde, da gab es irgendwie sowas nicht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, nur weil es bei dir irgendwie nicht gab. Aber also ihre Begründung ist auch einfach scheiße. Also ihre Begründung war halt, wie gesagt, so ja, weil das ist irgendwie ein sozialistischer Tag und also es ist irgendwie ein komischer, liberaler, ganz spezieller Feminismus, den sie da irgendwie verfolgt. Mhm. Und absolut nicht intersektional, obwohl man auch intersektionalen Feminismus von der Idee kann man auch sagen, naja, okay, das geht jetzt alles zu weit. Mhm. Aber auf jeden Fall ihr Feminismus, den kann ich auf jeden Fall definitiv nicht unterschreiben. Deine Frage, wie ich das finde, Ich glaube, da darf es halt nicht aufhören, weil ich finde, ein Feiertag ist dann oft so, ja, es ist ein Feiertag, cool, jetzt haben wir da frei, aber eigentlich sollen wir ja streiken und das kann man natürlich an einem Tag, an dem man arbeiten muss, besser. Mhm. Was denkst du dazu?
Ich habe dich gefragt, weil ich gemerkt habe, ich habe mich wenig in der Debatte sozusagen in die Debatte engagiert, weil es hieß genau aus dem Grund auch ja, irgendwie zersplittert das auch die Kräfte, von wegen man streikt und die Idee ist auch, dass Frauen sich verbinden an dem Tag und dann zusammen streiken und dass man langsam allmählich irgendwie dazu kommt, dass es einen Generalstreik gibt und dass diese Entscheidung, den Tag zum Feiertag zu machen, dann sozusagen ein bisschen von der Politisierung des Tages wegnimmt, im Sinne, so wie das, was mit dem 1. Mai hier passiert ist. Ja. Also, aber das ist eine traurige
Geschichte. Und du als Kreuzbergerin
Geschichte
kannst von da ja ein Lied von singen.
Der Arbeitertag ist plötzlich in Berlin so ein Sauftag, wie ein normales Wochenende, wo Menschen einfach auf die Straße gehen, saufen und Drogen nehmen.
Yes.
Das ist einfach die... Wie sagt man, Entleerung oder leer, also wie man Tage einfach entleert von der politischen Bedeutung, die sie eigentlich haben sollen. Mhm. Jetzt will ich nicht so weit gehen, weil wie gesagt, also zum 8. März, das ist auch ganz frisch sozusagen von 2019, die Entscheidung in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß nur, es gab natürlich gespaltene Einstellungen, was es heißt jetzt, dass der Tag offiziell schon ein Feiertag ist und wie du sagst, okay, kann es einen symbolischen Streik geben, im Sinne, okay, es wird, wie wir gleich darüber sprechen werden, Demonstrationen geben in Berlin und so weiter und so fort.
Wir können auch jetzt darüber sprechen, also wir hatten eigentlich, worüber wir auch noch sprechen wollen, ist, was eigentlich wir persönlich damit verbinden, beziehungsweise auch mal über unsere eigene feministische Politisierung zu sprechen, aber ich finde, das passt jetzt eigentlich gerade ganz gut rein, also vielleicht willst du da gleich einfach weitermachen, auch zu...
Marmola, fang du
mal an. Marmola, aber wo... Nee, vielleicht willst du... Ach so, okay, ich habe mich falsch ausgedrückt. Vielleicht willst du da einfach bei diesem 8. März einfach gleich weitermachen. Aha. Mit was da so angedacht ist. Du warst gerade so im Flow.
Ach so, also eigentlich gibt's gerade jetzt gibt's auch ein Treffen von verschiedenen feministischen Kollektiven von lateinamerikanischen Frauen in Berlin. Aber wie gesagt, ich bin gerade dieses Jahr in der Planung nicht dabei, weil ich andere Dinge übernommen habe und andere Companieras vom Blocke kümmern sich darum. Deswegen fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht. So weißt du, wie ich dann über Dinge erzähle, die ich gerade nicht selber mache.
Ja, man kann ja auch nicht immer alles machen.
Ja, klar. Nur, was ich meine, so die sitzen gerade in einem Meeting und organisieren, wer wo was ausdruckt und wer dann die Poster und die Plakate verteilt durch ganz Berlin und dann erzähle ich ganz cool, was wir machen, obwohl ich gerade nicht ganz dabei bin. Das will ich einfach nur so sagen, weil an sich tragen jetzt die Arbeit andere und ich finde das immer wichtig zu zeigen. So, von wegen reden ist auch ganz cool, von wegen man kann über alles reden, aber die Menschen, die dann Dinge auf die Beine bringen, sind andere, die dann manchmal wenig Zeit haben, um über Dinge zu reden, weil sie gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind.
Also, dass beides quasi wichtig ist.
Ja, aber das Machen wichtiger ist als Reden. Das meine ich jetzt allgemein.
Aber nur das, I would like to question that tatsächlich, weil ich glaube, das muss beides das parallel passieren.
Aber verbinde das nicht mit diesem Twitter-Streit oder Feedback, was du am Anfang.
Ach so, nein.
Aber ich weiß, was du meinst, und darüber kann man natürlich sprechen. Ich meine jetzt so ganz konkret zu der Tatsache, weil du gemeint hast, was wir machen, und dann dachte ich, habe mich nur so ein bisschen ein komisches Gefühl von wegen. Ja, wir machen das schon als Kollektiv, nur ich persönlich bin gerade nicht so dabei.
Das und klar, beide heute. Sind richtig.
Ja, und dieses Jahr halt in der Planung, und das ist sehr intens. Also das ist eine sehr anstrengende Planung, weil eine Artikulation von sehr vielen Kollektiven einfach Gruppenarbeit ist und Gruppenarbeit immer kompliziert ist mit Kommunikation.
Das klingt halt gerade so, als wärst du da nicht total involviert, aber ich weiß das ja von dir, wie engagiert du da bist, sowohl in der Planung vom generellen Bloque Latinoamericano, und Teil davon ist ja eben diese Assemblea de Mujeres. Aber erzähl doch mal darüber, was du da eigentlich genau machst.
Das war jetzt einfach eine Fußnote. Vielleicht war das eine lange Fußnote eher für dich gedacht, und jetzt ohne weiteren Kontext ist das ein bisschen verwirrend, aber wir fangen von vorne wieder an. Und zwar vielleicht erstmal ein bisschen zum Kontext. Es gibt in Berlin eine Alliance of Internationalist Feminists, die kann man googeln. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann die gegründet wurde, aber das war
ich bin hier nebendran eine Fact-Checkerin.
Das kannst du machen. Das war eine Hausaufgabe, die ich davor machen wollte, aber Memes.
Memes are more
sind
important.
Einfach dazwischen gekommen. Auf jeden Fall. Diese Allianz ist ein Zusammenbündnis von verschiedenen migrantischen und rassialisierten Kollektiven von Frauen in Berlin.
Rassifiziert heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Kann man auch rassialisiert?
Ah, das gibt's auch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht rassifiziert. Ich glaube, es sind beide so, ja, umkämpfte Begriffe. Aber ja.
Wie heißt das auf Englisch?
Racialized.
Ich hätte jetzt halt gesagt, dass racialized nämlich auf Deutsch rassifiziert heißt. Und
es kann sein. Ich glaube, ich habe beides gehört, glaube ich. Glaube ich.
Alles aber klar.
Dann auf jeden Fall, die Alliance ist ein Bündnis von verschiedenen Kollektiven, die alternative Demo am 8. März organisiert, die nicht für Cis-Männer gedacht, also nicht Cis-Männer auch einlädt, sondern hauptsächlich Flint. Und also Frauen und vor allem auch migrantische Frauen.
Jetzt ist ein Punkt, wo wir Cis und Flint, glaube ich, mal erklären müssen, weil das hören auch Leute zu, für die das nicht so selbstverständlich ist.
Mach du mal.
Oh Mann. Also Cis, ich habe ja übrigens auch erst vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren erst gecheckt, dass das so aus der Biologie kommt, von Cis-Trans, von diesen Verbindungen da, von den Molekülen. Und vielleicht, wenn wir da mal bleiben, vielleicht ist es eine blöde Herleitung, aber ich finde es irgendwie ganz interessant, weil da hat man ja auch Moleküle, die irgendwie anders angeordnet sind, die aber trotzdem die gleiche Summenformel haben. Und das eine ist halt die Cis-Anordnung, das andere ist halt die Trans-Anordnung. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Auf jeden Fall bedeutet Cis-Person eben eine Person, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugeschrieben wurde. Wilhelm, würdest du das so mehr oder weniger sagen, ja? Kann man so definieren?
Sorry, ich war ein bisschen...
Belen ist heute wirklich...
Ich glaube schon.
More or less.
Ich bin gerade dabei, so, oh, sag nichts Falsches,
Ja, ich meine, das Ding ist halt alles, was wir hier sagen, wir sind immer noch unbezahlt und machen es in unserer Freizeit, und wir versuchen es wirklich so gut wie möglich und dann eben auch im Nachhinein halt mit Quellen zu belegen. Aber vielleicht gibt es jetzt auch irgendwie noch einen Nebensatz, den man noch besser hätte sagen können. Aber genau, das kann man, glaube ich, so erstmal stehen lassen. Und Flint ist eine Bezeichnung für Frauen, lesbische Personen,
trans. Da fehlt mir non-binary.
Non-binary
und trans.
Genau. Gut.
Genau. Danke für die Fußnote. Und diese Alliance organisiert die alternative Demo zum 8. März, weil es gibt die große auch gemischte Demo im Sinne, dass Cis-Männer auch eingeladen werden.
Von den Gewerkschaften, vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Auf jeden Fall gibt es seit ein paar Jahren diese andere Demo, und da war ich erstmal einfach dabei, so als Einzelperson oder mit FreundInnen und so weiter und so fort. Und seitdem es den Blog Latinoamericano gibt, was ein lateinamerikanisches Kollektiv ist, das Ende 2018 gegründet wurde, haben wir dann als Gruppe sozusagen mit den Frauen von der Organisation sind wir hingegangen am Anfang. Irgendwann, genau vor einem Jahr eigentlich, haben wir eine Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales gegründet, also eine Versammlung von Frauen und Sexual Diversity.
Also und sexuelle Diversität.
Ja, weil es geht gerade um Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, aber als Non-Binary zum Beispiel oder Inter. Nein, ich würde sie jetzt einfach so als Dissidencia Sexuales lassen. Und eigentlich, ehrlich gesagt, als die Assemblea gegründet wurde, war die nur eine Assemblea de Mujeres. Später haben wir das...
Also Assemblea de Mujeres heißt halt Versammlung der Frauen. Also
genau. Auf jeden Fall, seitdem, also seit einem Jahr gibt es die Assemblea de Mujeres und dann sind wir genau vor einem Jahr, kurz vor der Pandemie, bevor die Pandemie angefangen hat, in diese Alliance reingekommen, mit der wir zusammen die Demo für den 8. März organisieren. Und da war ich letztes Jahr involviert und das war eine sehr schöne Erfahrung auch, weil ich noch nie bei so einer großen Demo sozusagen auch mit bei der Organisation dabei war. Da lernt man einfach einen Haufen. Und, das
und da
toll.
Hast du aber auch Plakate mitgemacht und organisiert und wer wo was verteilt und diese ganzen Sachen
alles
gemacht.
Genau, ja. Also jetzt in der Gruppe, was wichtig für bei dieser Demo ist, da erzähle ich einfach von meiner persönlichen Erfahrung, jetzt nicht als Repräsentantin von irgendwas sozusagen, ist, dass es wirklich, dass der Schwerpunkt auf die Selbstorganisation von migrantischen Kollektiven und von feministischen Kollektiven in Deutschland gelegt wird und die antirassistische und die antikoloniale Kämpfe auch in den Vordergrund rücken und nicht nur und kein Platz dafür dabei ist für liberalen Feminismus, der auch aus dem rechten Spektrum kommen kann, eingeräumt wird. Und da gibt's schon so eine klare politische Positionierung sozusagen vom beim Aufruf, da kann ich auch mal ein paar Zitate danach lesen, weil ich die einfach wichtig finde.
Ich würde gerne über liberalen Feminismus vielleicht kurz sprechen. Also gar nicht ich unbedingt, sondern dass wir kurz darüber sprechen, weil das ist immer so, das setzt immer so viel voraus. Nicht so, als könnte ich hier jetzt eine geile Definition von liberalem Feminismus liefern, aber wie ich liberalen Feminismus verstehe und wo ich mich halt nicht so sehr damit identifizieren kann, ist halt so ein H&M pinkfarbene T-Shirts Feminismus und auch ein bisschen so liberaler Feminismus à la, ja, Girlboss, geil, Heidi Klum ist ja voll die coole Person, weil die macht ja einfach nur das, was die Männer machen. Also so ein Feminismus, der halt nur, wo es halt nur darum geht, Frauen zu empowern, in Positions of Power, in Machtpositionen zu bringen, oder irgendwie so mit Kapitalismus assoziiert, mit wir verkaufen ganz viele coole Girl-Power-T-Shirts, der aber halt nicht andere Probleme mitdenkt. Also wenn jetzt halt beispielsweise die Unternehmenswelt, unser kapitalistisches System so bleibt, wie es ist und halt einfach nur Frauen in Machtpositionen sind, dann wird die Welt dadurch eben auch nicht besser. Und was ich aber trotzdem, that being said, also das mal, das sehe ich so, wie ich es gerade gesagt habe, trotzdem finde ich es auch scheiße, wenn man immer betont, dass die Frauen, die in solchen Positionen sind, besonders kacke sind. Also wenn man dann die ganze Zeit auf Heidi Klum und Margaret Thatcher rumhackt, dann ist das zwar vielleicht inhaltlich gerechtfertigt, aber man muss sich halt fragen, warum man sich diese Menschen immer raussucht, um auf denen rumzuhacken. Das ist so ein bisschen meine Einstellung zu liberalem Feminismus, auch wenn ich da jetzt keine geile Definition dafür liefern konnte.
Ja, nee, aber ich glaube, es geht gerade eigentlich nicht um geile Definitionen, weil die können wir uns ausdenken, so von wegen, das klingt jetzt, in einem Satz habe ich jetzt alles drin, was dann perfekt ist, aber das ist auch sehr, wie wir sozialisiert wurden, akademisch gesehen, von wegen, man muss dann ganz perfekt irgendwie die geilste Definition finden. Und ja, ich habe eigentlich nicht viel, um hinzuzufügen, nur dass ich zum Beispiel, also wenn ich dann über liberalen Feminismus rede, rede ich auch schon von den Dingen, die du gerade erwähnt hast, im Sinne, was dann als Feminismus verkauft wird und gerade so halt verkauft wird, auf zwei, also mit weit sozusagen Verständnissen davon, also auf der einen Seite, wie wirklich Feminismus sozusagen marketized wird, im Sinne, okay.
Kommerzialisiert wird.
Genau, kommerzialisiert wird, in Form von alles und allen möglichen Produkten. Das ist für mich nicht mal Feminismus halt.
Das ja, ist eben, weil das ist nämlich das Ding, das ist eine Instrumentalisierung, weil das Problem ist an der Sache ja nicht Feminismus, sondern das Problem ist ja der Kapitalismus. Es ist ja dieses System, das sich nur das Thema quasi aneignet und zu nutzen macht, genauso wie im Veganismus ja beispielsweise
genau,
auch.
Da kann man über viele dann sozusagen so, ja, Kämpfe oder politische Positionierungen reden. Und genau, aber dann gibt's auch liberalen Feminismus im Sinne von Aktivist, also vom Aktivismus, was von rechten Gruppen gemacht wird. So, im Sinne Empowerment und wie dann so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie es Frauenorganisationen betrieben wird. Im Sinne, okay, es wird zum Beispiel Workshops, Empowerment-Workshops für Frauen gemacht, die eine ganz bestimmte, aber eine ganz auch konkrete Art und Weise hat, was dann für Inhalte vermittelt werden und was als Bild von einer perfekten Frau oder einer Frau, die sozusagen empowered ist, gibt. Und das ist dann für mich nicht das Gleiche mit den Kämpfen, die es in migrantischen zum Beispiel Organisationen geführt wird und was die Organisation von Frauen an sich hat, so, was es heißt dann aus den eigenen Rassismuserfahrungen, aus den eigenen Bedürfnissen auch, um über bestimmte Dinge zu reden, die Sexualität angehen, die Rechte angehen.
Ich habe gerade einen White Fragility Moment.
White Fragility, und du bist weiß
angezogen. Ja, deshalb sage ich, ich bin weiß angezogen. Weil ich habe gerade so gedacht, weil ich habe dir gerade so zugehört und habe so gedacht, ja, da sind irgendwie diese rechten Frauengruppierungen. Ich kenne mich da übrigens super wenig aus mit Frauen in rechten Szenen, weil alles, was ich so weiß über Frauen in rechten Szenen, ist halt eher so, dass halt die ja auch krass unterdrückt sind von den Männern in dieser Szene wiederum.
Das stimmt
so,
auch.
Ne, dann hast du halt jetzt von diesem anderen Punkt halt so von in migrantischen Communities und da dachte ich so, wo bin denn ich? Wo ist denn mein weißer Feminismus? Und deshalb habe ich auch gerade gesagt, ich hatte so einen White Fragility-Moment, weil das natürlich so wieder das ist so, dann kommt plötzlich so in der weißen Person das hoch so, aber wo ist denn hier mein Platz, obwohl der...
Das ist ein weißer Rassismus.
Ja, genau. Nee, ja, nee, also... oh Gott, jetzt wird es zu komplex. Aber also eigentlich ist es, ich wollte das jetzt gerade hier irgendwie teilen, um mal auch irgendwie zu zeigen, so auch ich habe diese Momente, wo ich denke, oh, aber ich fühle mich jetzt gerade irgendwie ausgeschlossen und dann halt nochmal so einen Schritt zurückzugehen, zu denken, Herr, Feminismus ist eh krass weiß. Also weißer Feminismus ist so der Standard. Deshalb ist es halt super wichtig, was du gerade erklärst von eurer Organisation.
Und vielleicht ein bisschen zurück zu dem Punkt, und ich will da wirklich nicht so im Namen von anderen reden, weil ich dabei nicht war, und wann es dazu kam, dass es ein Bedürfnis gab, so ein solches Bündnis zu ins Leben zu rufen.
Da sage ich vielleicht mal kurz dazwischen, die Feminist Alliance in Berlin wurde 2015 gegründet. Since 2015, we've been organizing the 25th of November, genau. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Und 8 March Demonstrations and various events throughout the year.
Ich weiß noch, ich bin da zu beiden Demos einfach so gegangen als Einzelperson. Ich fand die immer ganz stark und ganz cool und ganz gut und ich habe mich immer einfach super gut gefühlt in den Demos und ich war nie bei der anderen. Einfach so, weil ich dann diese Demos sozusagen gefunden habe und da drauf gestoßen bin und mich da einfach wohl gefühlt habe und irgendwann auch gedacht habe, ja, an dem Tag finde ich es einfach auch geil. Das ist auch eine ganz coole Erfahrung, in einer Demo zu sein, wo nur Frauen da sind und auch gerade eine Demo, die von migrantischen Organisationen organisiert wird und von Menschen in Deutschland, die rassifiziert werden und die als Nicht-Deutsche gelesen werden, obwohl die in Deutschland geboren sind und einfach eine andere Erfahrung mit Rassismus haben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich will nicht über die reden, aber auf jeden Fall gibt's da die Debatte, wieso es irgendwann das Bedürfnis gab, ein solches Bündnis ins Leben zu rufen, weil es bei der anderen großen Demo keinen Platz gab für bestimmte Kämpfe und für bestimmte Forderungen, die einfach nicht anerkannt wurden. Und weil es zum Beispiel, wie immer in Deutschland, ein Problem gab mit palästinensischen Organisationen und die Solidarität mit dem palästinensischen Kampf und das ist wie immer ein Thema in der deutschen Linken.
Ja, oh
und,
Gott.
Und darüber, oh also Gott, dafür ist, bräuchten wir
100, dafür bräuchten wir einen anderen Podcast.
100 Podcasts. Ja. Aber was ich sagen will, ist, ja, diese Solidarität ist dann wichtig in dieser Allianz und das ist natürlich eine, wie immer, ein riesiges Thema. Aber auf jeden Fall, was vielleicht nur kurz, um das abzuschließen, wichtig ist zu sagen, ist, dass es eine sehr gut schöne Erfahrung ist, diese Demo zu organisieren, so von der einen Seite, weil viele Organisationen mit verschiedenen Erfahrungen zusammenkommen und auch Menschen, also Frauen, die vielleicht viel Erfahrung bei solcher politischer Arbeit haben und auch Frauen, die noch nie sowas gemacht haben, wie zum Beispiel ich letztes Jahr, wo ich noch nie bei so einer großen sozusagen Demo, bei der Organisation als solchen Demo dabei gewesen war, aber trotzdem in der Praxis einfach mit anderen Frauen zusammenkommen konnte und einfach viel lernen konnte. Und an dem Tag ist es schön, weil es eine sehr bunte Demo im Sinne, was als auch zum Beispiel was Tanz angeht, was Kunst angeht, da auf der Straße zu sehen ist und nicht so eine langweilige Demo von mir, okay, wir laufen hier so ein bisschen durch die Gegend und wissen, dass es dieser Tag wichtig ist und ja und rufen dann mal hoch die internationale Internationalität, ja. Aber in der Praxis leben wir das nicht aus, sondern das ist einfach ein Prozess und das ist auch die Kristallisation von dem Prozess, was die ganze Zeit betrieben wird.
Das ist nicht nur der Tag. Ich finde diesen Prozess dahinter nämlich sehr wichtig, weil oft hat man bei Demos so das Gefühl, oh, hier ist jetzt so eine krasse Solidarität und hier ist irgendwie so eine empowernde Stimmung und dann ruft man zusammen irgendwelche Parolen und manchmal erlebe ich mich dabei, wie ich dann einfach so, man kommt dann halt in so einen Flow und man ruft die ganzen Dinge mit und man fühlt sich so bestärkt in seinem Thema und da sind halt andere, die für die gleichen Dinge kämpfen und von außen wird das dann manchmal von entweder Rechten oder von auch Menschen, die sich irgendwie als die politische Mitte begreifen, so gesagt, ja, das sind hier wieder die Linken, die ihre Ideologie hier machen und Emanzen. Die checken, die Emanzen, zu dem Thema Emanze genau. Will ich glaube ich noch was sagen, ja.
Ich weiß, ich habe gespickt, gibt das Verb?
Gespickt, ja. Belen hat so ein geiles Pad entwickelt und das Pad heißt Best Podcast in the World.
Frauke, du erzählst einfach zu viel von diesem Backstage, von wegen, wie ich hier Sekt trinke, wie ich was auch immer.
Belen, du hast gesagt, das sind die Dinge, die Menschen wissen wollen.
Ja, eigentlich ist das auch der Sinn der Sache, weil ansonsten könntet ihr bestimmt ganz schnell irgendwelche kluge Artikel über die Themen lesen, über die wir sprechen.
Man kann ja alles googeln, wie wir eben gelernt haben. ich weiß, manche Leute beschäftigen sich halt Jahre mit Themen und schauen sich alle, lesen alle Artikel dazu. Aber man kann es auch einfach kurz googeln. Warum sich profund mit einer Debatte beschäftigen, wenn man kurz googeln kann. By the way, googeln hat einen hohen CO2-Ausstoß.
Fußnote von wegen. Hallo.
Was habe ich denn gerade gesagt?
Du wolltest, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Du hast über die Stimmung in einer Demo geredet und wie man sich dabei fühlt und was der Sinn der Sache ist.
Ja, und das halt. Ich auch noch danach was und das halt, ja, sehr gerne. Und das das wirkt dann halt so, als gäbe es halt nur eine linke Ideologie, als wären alle anderen Menschen auf der Welt irgendwie frei von Weltanschauungen. Ich benutze jetzt extra das Wort Weltanschauung, weil Ideologie ist halt schon immer so vorgeprägt, aber wir sind alle irgendwie ideologisiert, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Deshalb gibt's ja auch diesen Satz, das Private ist politisch. Who said that again? Ist das Hannah Arendt?
Kein Plan.
Also keine Ahnung.
Someone said it.
Das ist ein Mantra und es ist wichtig, weil, that's the way it is. Und deshalb finde ich es wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur diese Stimmung und man ruft Sachen gemeinsam auf einer Demo gibt, sondern da steht eine Organisation dahinter, da stehen wöchentliche Treffen, teilweise öfter als wöchentliche Treffen dahinter, da stehen Diskussionen, Debatten intern auch dahinter. Es ist nicht einfach nur so, dass man auf eine Demo geht, geil ein Bier trinkt und sich dann irgendwie freut, dass man jetzt irgendwie bei schönem Wetter spazieren gehen kann, sondern das organisieren Menschen, die da ihre Freizeit einfach rein investieren.
Ein Kompa aus dem Blocke, er sagt immer, es gibt die Militantes del Sol, weißt du. Die Menschen, die einfach, wenn es schönes Wetter gibt, wenn es sonnig ist, auf die Straße gehen und
ich muss übersetzen, okay.
Genau, also Sonnenaktivisten oder SonnenmilitantInnen.
Ja.
Auf jeden Fall Menschen, die, wenn es schönes Wetter gibt, dann auf die Straße gehen und dabei sind.
Und aber meistens sind das die, die ein Bier in der Hand haben.
Genau, die dann...
Und vorm Lauti stehen.
Und da muss ich eine Geschichte erzählen, weil ich war ganz empört letztes Jahr, auch bei dieser Demo, weil, naja, das hat, wie immer, wie ihr wisst, und sorry, aber das ist immer hier ein Fluss von Redebeiträgen und wir haben einfach immer viel zu erzählen, aber ich versuche es ein bisschen zu organisieren. Alles und das gut. Erste, was ich sagen wollte, ist, das, was du sagst, ist wichtig. Erstmal muss man auch verstehen, was alles dahinter steckt. Also wer dann solche Momente des politischen Aufbruchs, sozusagen, um das ein bisschen prägnanter zu sagen, organisiert und was für Kapazitäten dahinter stecken, Zeit von Menschen, die sich da wöchentlich treffen und Dinge organisieren, das ist wichtig. Und aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man was sagen. Und zwar, das alles heißt auch nicht, dass man sich dann schlecht fühlen muss, wenn man nur, in Anführungsstrichen, an einem Tag teilnimmt. Ja. Weil die Idee, ich meine, es gibt auch so, es gibt ein Ziel, wenn man gerade so eine Demo organisiert. Man will ja nicht nur, dass die 20, 30 Personen, die dahinter stehen, auf die Straße gehen, weil die perfekten AktivistInnen sind, die alles gemacht haben, aber man organisiert das nicht für sich selbst im Sinne, ich bin die Person, die das alles perfekt weiß und tut und dann bin ich konsequent und bin auf der Straße und ich will
niemanden. Und es gibt auch keine Kapazität, dass man will ja eigentlich, dass so viel wie möglich Leute da teilnehmen und es gibt keine Kapazitäten, die alle mit einzubinden.
Genau, weil der Sinn der Sache ist ja auch nicht, dass die ganze Welt dann diese eine Demo organisiert im Sinne. Das finde ich wichtig auch, weil ansonsten kommt man in so einem Moralismus von wegen, ich bin dann besser, weil ich sau viel tue und du gehst dann nur an dem Tag auf die Straße und das ist dann blöd. Ja. Und darum geht's
ja nicht. Total. Weil also kommt bitte alle am 8. März.
Der Sinn der Sache ist, einfach mehr Menschen zu erreichen und auch einfach Debatten zu haben, weil ich finde, nicht alles ist dann auf Stein gemeißelt von wegen, es ist so und so und wie ihr seht, wir wissen auch nicht alles von wegen, historisch war das so und so und das ist hier die Debatte und das ist die richtige Lösung. Es gibt immer Gesprächsbedarf und das ist auch das Ding. Man geht auf die Demo, dann guckt man sich keine Ahnung ein paar Slogans an und fragt sich manchmal so, ich weiß nicht, was ich davon halte oder ich kenne mich dazu wenig aus. Ja. Oder wer ist dann diese Person von diesem Bild, die irgendwo in einem Land, das ich nicht kenne, ermordet wurde? Mhm. Was hat's mit ihr? Und da fängt man an, einfach in Themen reinzukommen, weil die man vielleicht davor nicht reflektiert hat. Und man lernt Menschen kennen, nach solchen Demo dann Organisationen kennen, wo man sich vielleicht ein bisschen interessiert und mal in Veranstaltungen geht oder mal sich irgendwo engagiert. Und das ist, was ich meine. Also, weil ich finde,
und vielleicht können wir da gleich auch dann überleiten zu unserer eigenen Politisierung.
Genau.
Aber mach gerne bitte deinen Punkt zu Ende, auf jeden Fall.
Jetzt nimmst du das Feedback, was dir gegeben wurde. Unterbrich Belen nicht.
Ja, also das ist einfach schwierig für mich, weil ich bin... Nee, nicht weil man... Nein,
Belen, nein, weil ich zu... Ich rede viel. Ich kann
ich unterbrich. Also es ist einfach mein Ding. Das ist einfach... mir wurde auch schon immer, auch früher, mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu viel, hör doch mal auf zu reden. Und vielleicht ist es auch, das ist mein Moment of Empowerment. Ja, jetzt können wir hier aufmachen.
Moment of Empowerment. Und wir machen die Gardinen auf. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Also, manchmal vergesse ich, dass das hier ein Podcast ist und kein Video. Aber
wir wollen immer noch, dass Leute ein Sitcom über uns machen, by the way.
Ja, bitte, jetzt ein Aufruf an die Welt. Wenn jemand Bock hat, uns zu filmen, wie das klingt, wenn jemand Bock hat, uns die ganze Zeit zu filmen, meldet euch. Aber ich muss mal kurz erklären, wir sitzen bei Frauke und wir wollten die Gardinen aufmachen, weil davor war es gerade sehr sonnig und Frauke konnte nichts lesen vom Laptop und deswegen haben wir die Gardinen zugemacht. Und gerade hat gepasst, dass sie Moment of Empowerment gesagt hat und ich nur kurz geflüstert habe, lass die Gardinen aufmachen.
Und dann haben wir beide so mit der Hand gekriegt und haben so aufgemacht und dann kam das Licht
rein. Das ist mystisch. Wenn das nicht mystisch ist, weiß ich nicht.
Aber was war denn jetzt der Moment of Empowerment?
Vollmond. Ich habe dir doch gesagt, heute ist Vollmond.
Okay, da bei solchen Debatten bin ich raus, Belen. Ich wäre gerne mehr so in der Astrologie unterwegs, weil das ist ja neben Skincare ein Trend, den es einfach gerade gibt. Und ich folge gerne Trends. Und Akkus Belen, Belens Akku ist 100% geladen und ist Vollmond.
Nein, das ist nicht Akku, das ist Vollmond.
Ach so, okay.
Das ist, wie der Mond geladen ist. Ich habe eine App.
A Moment of Empowerment, was war denn das gerade jetzt?
Ich habe dich unterbrochen mit der Lawinengeschichte.
Ah, ich weiß es wieder. Weil, wegen Unterbrechen, du hast das Punkt, den Punkt schon wieder gehört. Vielleicht ist das jetzt so mein der Moment, in dem ich halt mich davon löse, von dass mir halt früher immer gesagt wurde, Frauke, du redest so viel, dass ich jetzt halt denke, jetzt rede ich hier halt mal so viel und mach das halt.
Und ihr
halt
hört
halt.
Das.
Und ihr müsst. Punkt. So, you're gonna listen to that. Aber trotzdem wollen ja andere Leute auch noch sprechen. Insofern nehme ich mir das schon zu Herzen.
Ja, du hast recht. Aber bei mir wird auch gesagt, ja, du redest zu viel, komm schnell auf den Punkt, von wegen, ja, ich erzähle einfach sau viel. Deswegen meinte ich davor, ja, Berlin muss man auch manchmal unterbrechen, weil sonst kann Berlin einfach 100 Stunden reden.
Same here.
So ist es. Aber lass uns einfach überleiten zu, sozusagen, wie kommt man dazu zu sagen, okay, ich bin Feministin oder ich finde Feminismus geil oder was auch immer. So, wie ist der eigene Prozess?
Ja.
Oder wann, was für Erfahrungen, was für Momente, was für Begegnungen, was auch immer, gute und schlechte natürlich, uns dazu führen, uns irgendwann mal, in bestimmten Organisationen engagieren zu wollen oder einfach über eine bestimmte Einstellung zu haben.
Ich muss immer noch über den Moment of Empowerment lachen.
Was war's? Ah ja, das war geil. Okay, jetzt.
Ich hatte gerade Zeit, das kurz nochmal irgendwie passieren zu lassen. Wer fängt denn an?
Du.
Klar.
Weil ich zu viel geredet habe.
Ich zitiere einfach das Pad. Ciao. Fertig. So, Ende. Du bist dran. Das sind halt alles so ein bisschen so Ausschnitte von Schlüsselmomenten in meinem Leben, an die ich mich retrospektiv erinnere. Da passiert natürlich ganz viel dazwischen, aber ich erinnere mich halt an eine Zeit während des Abis. Also Feminismus war für mich schon immer ein Begriff. Es ist nicht so, als wäre ich irgendwie, ich meine, ich bin ein Kind der 90er, es ist nicht so, als wäre ich irgendwie auf
die
Welt.
Kind der 90er, das klingt geil.
Nein.
Hallo, ich bin ein Kind der 90er.
Ja, das klingt auch, ja, egal. Also es ist nicht so, als wäre ich irgendwie auf die Welt gekommen und dann erst hätte es Feminismus gegeben, sondern mir war das schon alles irgendwie ein Begriff, aber tatsächlich bin ich halt so aufgewachsen, dass das waren immer so ein bisschen wie die, was jetzt die Klimabewegung ist und früher war das halt, gab's halt so Öko-Leute und das war alles immer so besonders und ich wollte da nicht dazugehören. Da war halt auch der Begriff Emanze halt immer so ein Ding. Da war's nicht Feministin, sondern dann war man eine Emanze. Also Feminismus, Alice Schwarzer, die kannte man halt und ich finde es halt schlimm, dass diese Frau damit verbunden wird, immer noch. Als wäre das die Wegbereiterin des Feminismus. War sie nicht. Also, die ist halt nur eine davon, die halt bekannt ist und die aus einer Welle des Feminismus halt viel zu sagen hatte. Belen, du siehst so aus, als würdest du was
ich
einwerfen Alice wollen.
Ich habe Alice Weißer mit...
Alice Schwarzer. Alice Weißer?
Weißer gesagt und es war Schwarzer. Oh, was würde Freud sagen? Alice Weidel.
Nein.
Oh Gott, das
oh
war
mein
eine
Gott.
Große Verwirrung. Deswegen, als du gemeint hast, ja, ich habe mein Buch von Alice Weidel gekriegt.
Ach so.
Und Alice Schwarzer, habe ich gedacht, so, hä, wer schenkt dir sowas? Deswegen war meine Reaktion
okay.
So krass, so von wegen, hä? Wieso liest du sowas? Von wegen, was hat sie geschrieben?
Weißt okay,
du?
Krass. Nee, das ist nochmal Next Level.
Ja.
Nee, Alice Schwarzer, nicht Alice Weidel.
Natürlich, deswegen habe ich extra so gefragt.
Okay.
Wieso liest du ein Buch von
ja.
ihr im Sinne?
Ja, nee, es ging um Alice Schwarzer hier, diese bekannte deutsche Feministin.
Oh.
Ja, Gott sei Dank, Belen. Also wirklich.
Okay,
ja.
Ich jetzt
die ist halt so eine, die war halt so in den 80ern als okay. Feministin aktiv und das war halt immer so eine Person, unter anderem, die halt dazu geführt hat, dass ich mich mit Feminismus nichts zu tun haben wollte, weil, also natürlich hat das auch was damit zu tun, wie das gedeutet wird von außen, dass dann halt natürlich Leute mal gesagt haben, Alice Schwarzer, die ist blöd und ich kann das verstehen, warum Leute das denken, weil die hat halt, wirklich einen, ja, sehr begrenzten Begriff von Feminismus, aber zusätzlich gab es natürlich dann halt auch so diese Debatten halt drumherum, dass das halt komische Leute sind und Emanzen und so. Und dann erinnere ich mich halt irgendwie daran, dass es so ein Foto gab von Julia Roberts, die sich irgendwie die Achsel nicht rasiert hatte und das war dann so ein Thema. Ah, er läuft hier rum wie Julia Roberts, das kannst du dir Zöpfe irgendwie unter den Achseln machen und so. Und dann war das halt so, okay, das ist irgendwie ein krasses Ding. Und deshalb, und jetzt wird's privat, aber ich finde das irgendwie auch wichtig zu teilen. Und deshalb, sobald irgendwo irgendwelche Haare sprießen, also als, keine Ahnung, 12-jähriges Mädchen, du machst dir alles weg, weil du gehört hast, oh, okay, scheiße, wenn du das nicht machst, dann machen die sich nachher auch so über dich lustig wie über Julia Roberts. Und what's wrong with Julia Roberts? Also
mit Haaren.
Ja, was keiner weiß es, aber man will halt so nicht behandelt werden. Ja. Und deshalb reagiert man halt auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und ich erinnere mich halt daran, ich hatte eine sehr gute Freundin, die ja meiner Meinung nach schon früher auch so feministische Perspektiven vertreten hat, ohne sich jetzt irgendwie krass Feministin zu nennen. Und die wurde halt immer so als Emanze bezeichnet von Leuten. Und ich erinnere mich daran, dass ich das, glaube ich, auch mal zu ihr gesagt habe. Ich glaube, ich habe irgend sowas gesagt, da war ich, was weiß ich, 17, 18 oder so. Da meinte ich so, ja, du hast ja schon recht, aber es ist halt auch schon so ein bisschen Emanze-mäßig. Und im Endeffekt ist es aber halt auch einfach nur, dass halt sie eine Person ist, die sich halt nicht unterkriegen lassen wollte von bestimmten Vorstellungen. Ja, und dann kam halt in den, also dann war ich halt an der Uni und ich war halt irgendwie im Ausland und wurde da erst so, ich bin nicht besonders politisiert aufgewachsen. Ich komme halt aus einem Arbeiterinnenhaushalt, weil das klingt jetzt so, als hätte irgendwie nur mein Vater gearbeitet, aber meine Mutter hat ja zwar nicht, während ich aufgewachsen bin, aber hat ja früher auch gearbeitet. Aber halt, ja, in halt keinen besonders hohen Positionen. Insofern hatten wir schon auch immer mal wieder Struggle mit, wie bezahlen wir denn dies, wie bezahlen wir denn das? Also, und halt einfach aus keinem Akademiker-Innenhaushalt, vielleicht kann man es so sagen. Und das war ein Haushalt, in dem es schon auch immer mal um politische Themen ging, aber ich würde mal sagen, so vielleicht so sozialdemokratische Themen könnte man sagen, was halt gerade so in den Nachrichten war. Und ich würde schon auch sagen, dass ich im Grunde gute Werte davon mitbekommen habe, aber mir hat immer so ein bisschen was gefehlt in manchen Debatten, so was ich halt später aber erst festgestellt habe, als ich dann halt mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die halt Leute als Eltern haben, die studiert haben. Logischerweise stecken die anders in Debatten drin. Was irgendwie auch wieder so ein klassistisches Thema ist, ne? Weil wie scheiße ist das eigentlich, dass nur Leute, die studieren, bestimmte Debatten halt in derselben Form mitkriegen?
Oh, das ist auch ein großes Thema. Ach, ganz interessant. Aber wenn du weiter erzählst.
Ja, ich sag jetzt noch 1-2 Minuten was und dann bist du auch dran.
Ja, nee, ich wollte was dazu.
Ach so, dazu, ja, okay, dann mach.
Nein, also das ist...
Ich schenke dir mal noch ein Glas
Sekt ein. Mach das, das ist immer gern gesehen. Was du sagst, weil klar, im Endeffekt gibt es Ungleichheiten, wie man in Debatten drin ist, je nachdem, was man in der Sozialisierung... Natürlich steckt man anders drin und man hat andere Erfahrungen gemacht, man hat angefangen zu lesen an einem bestimmten Alter oder nicht, wenn man bestimmte Vorbilder hat, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber klar, es gibt dann andere Art von Knowledges, was vermittelt werden. Dass die Eltern unbedingt studiert haben müssen. Aber ich finde es ganz interessant, weil gerade gestern habe ich mit einer Freundin geredet über solche Dinge und sie schreibt gerade einen Artikel über die Laufbahn von Kindern aus nicht akademischen Verhältnissen in Brasilien und aus einer ethnografischen Perspektive, also einer autoethnografischen Perspektive, wie man dann bestimmte Probleme oder bestimmte schwierige Erfahrungen macht, dann zum Beispiel an der Uni, wenn man bestimmte Dinge schreiben muss und einfach anders dazu kommt als Menschen aus Akademikerfamilien, für die vieles viel einfacher ist, weil sie natürlich viel früher mit bestimmten Begriffen
ganz andere Ausgangspositionen
beschäftigt haben und so weiter und so fort. Und das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und deswegen, als du erzählt hast, dachte ich mir, oh, es wäre einfach eigentlich auch cool, so diese Brücken zu schlagen zwischen, wie das ist, zum Beispiel in einem Kontext, zum Beispiel in einem lateinamerikanischen Kontext, in so einem Verhältnis sozusagen aufzuwachsen und dann diese Reflexionen zu machen in unserem Alter. Und so
in unserem Alter
sozusagen jetzt, wo wir ein bisschen älter sind und rückblicken können, weißt du? Also wie spannend es wäre auch, diese Brücke zu schlagen zwischen, was es heißt, diese Erfahrungen in Deutschland zu machen und in Brasilien.
Ach so, ja.
Und dann
so,
weißt du, ich finde solche Reflexionen immer sehr bereichernd, weil da kann man so bestimmte Muster erkennen, die es dann hier und da gibt. Und
die sich aber trotzdem an anderen Stellen dann auch wieder unterscheiden.
Aber dann einfach Debatten, die dann
voll.
Ja, wo man manche Ähnlichkeiten hat mit bestimmten Menschen aufgrund auch der Klasse, obwohl es sozusagen, obwohl man in verschiedenen Kontexten, sozusagen kulturell, ja, obwohl das auch schon
kulturelle Kontexte, aber auch regionale Kontexte, ja, ja,
aufgewachsen sind. Aber sorry, das war jetzt ein großer Einschub. Ja. Jetzt kannst du einfach fertig erzählen, aber es ist ein ganz spannendes Thema.
Ja, nee, absolut. Also danke für den Einschub. Ich finde das
jetzt
sehr...
Pancake. Übrigens, sorry, aber Frauke hat geile Pancakes gemacht.
Das vegane Pancakes auch. Und unser ganzer Morgen ist auch schon irgendwie so ein bisschen so, geht so von... Ah ja, wir haben jetzt hier sehr intellektualisierte Debatten und oh, by the way, also diese Pancakes habe ich, du mixt einfach nur das und das und dann gießt du einfach so viel Pflanzenmilch dazu, bis es schwer vom Löffel fällt. Also, ja, man kann übrigens auch Feministin sein und gerne backen, by the way. So, okay, also, es gab dann irgendwann an der Uni so eine Debatte über Freiwild. Das war so eine so ein Ketz, hast du das mitbekommen, Melin? Das war so ein Getränk, das ziemlich lecker war, so ein Energy Drink, den es irgendwie gab. Und ich glaube, den gab es immer auch auf so Seminaren. Ich war ja früher Seminarteamerin für so Weltwärtsseminare, weil ich ja auch nach dem Abi, of course, the white girl goes in Ausland. Und
ja, wir lachen, weil... Sorry, aber ich muss das kurz erzählen. Als ich heute zu Frauke gekommen bin, hat sie aufgemacht und sie hat einen blauen Pulli an,
oh Gott,
wo Freaky Frauke steht. Und wie du jetzt erzählst, ich war Timmerin in dieser Organisation, so ganz schick und
das war nicht die,
Ah, nee, okay. Nee. Aber es klang jetzt so von wegen, alles war sehr professionell, was ich nicht bezweifle. Aber dein Pulli war einfach geil. Freaky Frauke.
Das war ein Pulli von ISEC, von dieser Studierendenorganisation. Und ich hatte da eine gute Zeit zwischendurch, aber das ist schon noch eine komische Organisation. Also egal, das ist ein anderes Thema. Nee, ich war bei den Freunden der Erziehungskunst-Teamerin. Und das ist eine coole Organisation, tatsächlich. Also die finde ich auch immer noch cool. Zwar ist Rudolf Steiner ein Rassist, das muss man ganz klar sagen. Aber die Organisation ist trotzdem cool und hinterfragt definitiv auch seine Positionen. Also Rudolf Steiner ist der Begründer der Waldorfphilosophie. Und ich war halt mit den Freunden der Erziehungskunst, Rudolf Steiners e.V. im Ausland und habe mich halt danach als Teamerin engagiert. Und ich will das auch betonen, dass das eine coole Organisation ist, weil die mich auch ganz stark politisiert haben und ich dadurch auch viele Dinge mitbekommen habe, die ich sonst nicht mitbekommen hatte. Also ich habe auch komische Sachen, teilweise früher komische Begriffe genutzt, die mir dann dort gespiegelt wurden und das wäre halt sonst nicht passiert. Aber das ist ein anderes Thema, inwiefern ich da politisiert wurde. Ich gehe jetzt mal weiter auf diese feministische Sache ein. Und in diesen Seminaren gab es auf jeden Fall diese Freiwild-Drinks und ich fand die lecker. Und dann gab es irgendwann an der Uni diese Debatte, weil da war halt eine vollbusige Frau, das klingt so geil, vollbusig ist auch so ein Wort, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Da war einfach eine Frau mit einem Dekolleté, nicht dass there's a problem with it, aber dann stand da halt Freiwild. Und du fragst dich halt, warum in Gottes Namen? Und an meiner Uni in Mannheim war das ein Thema, da war eine vollbusige Frau und da stand Freiwild. Und das war ein Thema bei uns an der Uni. Und ich war dann halt so die Person, was ich letzte Folge angekreidet habe, die halt so gesagt hat, haben wir denn keine wichtigeren Themen? Also, I've been that person in ganz vielen Momenten, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, der all diese Stadien durchlaufen kann, here I am, ihr könnt mir gerne schreiben.
Wobei ich sagen muss, dieses Statement ist nicht immer falsch, fehl am Platz. Also manchmal gibt es wirklich wichtigere Dinge.
Aber das ist Whataboutism. Meistens. Entweder ein Thema ist wichtig oder es ist nicht wichtig. Ich finde es Quatsch, das aufzuwiegen.
Da bin ich anderer Meinung. Je nachdem, okay, man kann das jetzt nicht so abstrakt sagen von wegen, okay, manchmal ist das gut oder schlecht. Wir werden nie in Konsens haben, aber ich finde schon, man muss manchmal entscheiden.
Priorisieren.
Und priorisieren. Und es gibt dann manchmal einfach Forderungen oder Kämpfe oder Themen, die wirklich wichtiger sind als andere. Weil dann muss man schon abwiegen, oder? Abwiegen und sagen, okay, das ist jetzt wichtiger als was anderes.
Wenn es irgendwie darum tun. genau, wenn es irgendwie darum geht, die eigenen Ressourcen einzuteilen, bin ich da voll bei dir. Aber oft sind es halt Menschen, die sagen, gibt's nicht Wichtigeres zu tun, die sich für gar nichts engagieren. dann ist es aber Whataboutism, weil du denkst einfach gerade nur, welche Themen du interessant findest.
Genau.
Und das hat nichts mit deinen persönlichen Ressourcen zu tun.
Ja, da
so,
bin ich.
Aber ich habe das halt so trotzdem so gedacht. Ich habe mich in dem Moment nicht feministisch engagiert und habe halt auch gedacht. Ach so, ja. Aber das Ding ist, ich wollte halt das Getränk auch einfach weiter trinken. Und das Getränk gibt's jetzt auch nicht mehr. Und ich war dann einfach so, ne, dann ist man halt in Anführungsstrichen persönlich, will man, hat man irgendein Interesse und zwar man will diesen Drink haben und dann denkt man, dann tut man so, haben wir nichts Wichtigeres, aber eigentlich ist der Gedanke dahinter halt, ah, ich will eigentlich gerne das weitermachen. Und aber das ist eigentlich sehr sagst, egoistisch.
Das, was du sagst, finde ich eigentlich, ich finde es Hammer, weil das passiert in vielen Organisationen auch. Weißt du, manchmal wird genau das Gleiche, was du jetzt sozusagen auch auf eine Art und Weise aus deiner Vergangenheit erzählst. Ich war auch mal die Person, die auch von außen kritisiert hat, obwohl ich selber nicht...
weil ja, ich dachte, ich brauche keinen Feminismus. Mhm. Weil ich dachte, das ist nicht der Kampf, den ich brauche. Ich bin davon nicht betroffen. Und dann kann ich gleich weitermachen, warum ich doch davon betroffen bin. Ja. Aber du wolltest noch was sagen dazu.
Nee, ich finde es einfach Hammer. Ich wollte noch sagen, weil solche Positionen, die ganz egoistisch sind, gibt es oft auch... aber die um das Gefährliche oder das, was dann blöd ist, ist, dass die auch von Menschen vertreten werden, die rhetorisch sehr gut sind und manchmal auch sehr das gut verkaufen können, als wäre das nicht egoistisch. Weil, weißt du, es ist manchmal gut zu erkennen, es ist manchmal klar zu erkennen, ah, okay, das, was du gerade willst oder deine Kritik nehme ich nicht mal ernst, weil irgendwie kommt das aus irgendeiner
Seite. Ich finde ja generell den Satz sehr wichtig, immer so rhetorische Überlegenheit ist nicht immer gleich Recht haben.
Genau, und aber mach weiter. Okay. Sorry, ja, also ich wache gerade auf.
Ja, ist doch schön.
Ich war mal so, hallo, willkommen.
Guten Morgen. Ja, das ist, weil wir hier das in dem Moment of Empowerment hatten.
Ich brauche Licht. Das ist das.
Ich dachte halt ganz lange, ich brauche keinen Feminismus. Ich dachte so, das ist für andere, nicht mal, weil ich habe kein schlechtes Bild von Feministinnen in dem Sinn gehabt. Das war einfach so, das hatte keine Rolle in meinem Leben, weil ich halt dachte, ich bin ja nicht unterdrückt oder ich habe vielleicht auch gar nicht darüber nachgedacht. Mhm. Und ehrlich gesagt, und das ist jetzt auch, ich gebe hier gerade voll viele Sachen zu, ich glaube, da hat auch ein bisschen so Male Approval mit drin gesteckt. Also, dass ich halt, ich habe immer dann von Männern positives Feedback bekommen, wenn ich mich über Feministinnen lustig gemacht habe. Mhm. Und das ist, finde ich, ziemlich ein bitterer Punkt. Ich bin nicht die ganze Zeit rumgelaufen und habe mich über Feministinnen lustig gemacht, aber als ich jetzt zum Beispiel gerade über diese Freiwild-Sache nachgedacht habe oder über anderes, erinnere ich mich halt an so ein paar WG-Partys, wo ich das Thema dann halt irgendwie angesprochen habe. Und dann waren halt plötzlich dann so ganz viele Männer, die es ganz toll fanden, dass ich halt so, oh, nicht so eine, die macht keinen Stress, die stresst nicht rum, die Alte. Und das ist krass toxisch. Das hat auch krass mit toxischer Maskulinität zu tun. Ja. Aber natürlich muss ich auch mich dahinter fragen, warum ich das, warum ich mich nicht dagegen stelle und sage, doch, ich mache Stress, weil ich habe keinen Bock, dass das und das und das passiert. Und vielleicht schiebe ich da kurz ein, weil das habe ich halt eben vergessen. Und das hat jetzt gerade nichts mit meiner Politisierung zu tun. Aber ich will einfach mal kurz ein paar Statistiken reinwerfen, warum wir eben Feminismus brauchen. Das ist gerade voll off-topic, weil ich bin gerade eigentlich voll im Redefluss. Aber irgendwie ist es wichtig. Ich lese gerade einfach was aus meinen Instagram-Statistiken vor. Das ist, die Quelle ist hier Violence Against Women von 2010 von der UN. Und das ist der Anteil an Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, entweder in ihrem Leben oder in den letzten 12 Monaten. Und hier gibt es Daten zu verschiedenen Ländern und keine overall world, also keine Daten von der ganzen Welt. Und da ist... die Daten sind beziehen sich auf Geschehnisse zwischen 2002 und 2006. Ist Mexiko das Land, in dem Frauen am meisten sexualisierte Gewalt erfahren haben. Auch Costa Rica, also es sind fast 50%. Und ja, in haben wir Deutschland hier auch drin. Deutschland sind es unter 15%. Und unterscheiden muss man da halt auch, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt aber auch andere Formen von Gewalt, die Frauen erleben. Deshalb sexualisierte Gewalt ist eine besondere Form der Gewalt. Also wenn du jetzt sagst so, ach ja, Frauen erleben nur 15% sexualisierte Gewalt. Erstens muss man es dann natürlich auch nochmal in den Kontext stellen, wie viele Männer erleben das dann. Und das sind weniger, auch wenn ich hier jetzt gerade keine Zahlen habe. Aber dann muss man auch sehen, was gibt es denn für andere Formen von Gewalt, die Frauen erleben. Und das ist halt generell physische Gewalt, aber es gibt auch psychologische Gewalt. Dann habe ich hier noch eine Statistik von Frauen, die Women who experience intimate partner violence, also das heißt Frauen, die Gewalt durch einen Partner, aber das, ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt ein Beziehungspartner sein, das kann generell nahe Bekannte auch sein. Und das ist super wichtig zu erwähnen, weil meistens geht nämlich die Gewalt von Menschen in der nahen Umgebung aus. Und ach, die Grafik ist hier so mit so Bobbeln. Ich habe auch schon viel Sekt getrunken. das sind die Prozentzahlen. Ich muss es gerade hier versuchen zu analysieren. Also zum Beispiel in Osttimor sind es irgendwie 46%, die entweder physische oder sexualisierte Gewalt.
Wie viel?
46%.
Wo?
In Osttimor. Der Bobble ist hier einfach gerade präsent. Es ist gerade okay. Nicht repräsentativ, was ich mache, sondern ich gucke mir gerade einfach die Bobble an, die mir ins Auge springen. Papua-Neuguinea 48%. Ich finde, man muss auch mal Länder nennen, die sonst auch nicht so genannt werden. Es geht hier auf Asia und Pacific Region. Das ist gerade so der Fokus. Weil der Post, den ich dazu gemacht habe, war, wo ist eigentlich Gewalt gegen Frauen ein Problem? Weil eine Person sagte, ja, es gibt aber Regionen in der Welt, in denen ist es gar nicht so schlimm. Und damit mit dem Post wollte ich halt zeigen, das ist überall in irgendeiner Form ein Problem. Hier ist Sexual or Harassing Behavior in Canada. Fast eine von drei Frauen und nur einer von acht Männern haben sich unsicher oder unwohl wegen ungewollter sexuellem Verhalten gefühlt. Da sind 32% Frauen, 13% Männer. Das sind, ne, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt auch auf unterschiedliche Variablen. Das eine ist irgendwie sexualisierte Gewalt, das andere ist physische Gewalt, das andere ist einfach generell ungewolltes sexuelles Verhalten. Ich will damit jetzt auch deshalb keine riesige statistische Analyse aufmachen, sondern ich will zeigen, wie viele unterschiedliche Formen von Gewalt es gibt und auch in verschiedenen Orten der Welt und wie es überall auf der Welt für Frauen ein fucking Problem ist. Mhm. Frage aber trotzdem noch was dazu, wie ich dann wirklich auch in diese feministischen Bewegungen mehr reingekommen bin. Und das war tatsächlich durch, ich hatte einen Ex-Freund, der da sehr dagegen war. Mhm. Und der sich auch nicht irgendwie als Antifeminist oder so bezeichnet hat. Und darum geht es auch irgendwie gar nicht, um diese Perspektive. Aber ich habe da einfach viel Gegenwind in feministischen Themen erhalten, in denen ich aber auch gar nicht so drin gesteckt habe. Und da kam nur immer mal wieder so, ja, aber warum ist das denn jetzt so wichtig? Und ja, und es gibt ja gar nicht so viele Transpersonen. Und ja, aber Männern passiert doch auch das. Und historisch gesehen sind Männer doch auch in Kriegen irgendwie auf dem Feld gestorben. Und erst dadurch, dass ich so viel Gegenargumente gehört habe, musste ich überhaupt erst meine Argumente schärfen und habe dadurch halt immer mehr diese Strukturen erkannt. Und wenn er das jetzt hören würde, wäre das wahrscheinlich ziemlich ärgerlich für ihn, weil er mich eigentlich so ein bisschen zur Feministin, wie ich es halt jetzt bin, gemacht hat, weil ich dadurch erst erkannt habe, inwiefern das Thema auch für mich relevant ist und auch ein strukturelles Problem ist. Und jetzt höre ich auf.
Ja, aber das ist ganz wichtig, finde ich, weil also über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, weil da kommen wir wieder zum Thema. Also diese morale Überlegenheit, so wer dann plötzlich irgendwann so als ich bin feministisch, klar, und wenn du das nicht bist, irgendwie musst du dich schämen, so von wegen, es ist immer ein Prozess gewesen bei allen. Und da finde ich es auch wichtig zu erkennen, wie zum Beispiel überhaupt sich als Feministin zu bezeichnen, ganz kontextgebunden ist. Es gibt Orte, wo Frauen kämpfen und Frauen einfach sehr politisiert sind, aber sich nicht als Feministinnen sozusagen bezeichnen würden, weil der Begriff dann auch sehr aufgeladen ist, wie du gesagt hast, also auf einer negativen Art und Weise, oder weil auch in zum Beispiel in linken Organisationen, das kenne ich zum Beispiel aus Lateinamerika und auch aus bestimmten ecuadorianischen migrantischen Organisationen in Europa, Feminismus als zu light gesehen wird, also als zu entpolitisiert im Sinne, auch, dass, es nicht ausreicht zu sagen, okay, alle Frauen sind zusammen in dem gleichen Kampf, von wegen, okay. Aber zwischen Frauen gibt es dann natürlich auch Unterschiede. Und nicht nur Unterschiede im Sinne, wer ist mehr unterdrückt, sondern auch politische Unterschiede, wofür man kämpft oder was man mit dem eigenen Feminismus oder mit der eigenen Politisierung als Frau und in einem Kollektiv aus Frauen erreichen möchte. Deswegen finde ich es einfach auch wichtig, so ein bisschen zu verorten, wie man überhaupt dazu kommt, sich irgendwie zu positionieren.
Und ja, in meinem Fall, was denn bei dir?
Ja, interessant. Aber erstmal wollte ich noch was sagen, und zwar, als ich die Statistiken über Osttimor und so weiter und so fort vorgelesen hast, dachte ich mir so, ja, manchmal sind wir ein bisschen overwhelmed, so ein bisschen überfordert mit Statistiken, und wir wissen, es gibt natürlich strukturelle Probleme und es gibt Feminizide. Frauen werden einfach immer...
Und Femizide, also, waren da jetzt übrigens nicht mal mit drin in den Statistiken.
Ja, das war nur.
Das war nur, genau, Gewalt.
Manchmal, gerade wenn man mit Menschen redet, die dann skeptisch sind, ist man manchmal so ein bisschen in der Sackgasse, weil man nicht die genaue Statistik kennt oder manchmal nicht den genauen Argument hat, wieso etwas wichtig ist. Und das verstärkt auch die Rolle, wieso manchmal Frauen sich nicht trauen, über bestimmte Dinge zu sprechen, weil sie denken, man weiß noch nicht genug und man muss dann erstmal so ganz perfekt Dinge kennen. Das kennt man auch auf den Seminaren der Uni, wo es immer, ach, nicht immer, klar, das kann man nicht verallgemeinern, aber sehr oft der Fall ist, dass Männer einfach nicht so ein Problem haben, einfach irgendwelche
irgendwas
Dinge
zu behaupten, wirklich, ohne Witz,
es ist ohne original genau richtig eingelesen zu haben. Und dann ist dann total kluge Frauen gibt, die dann schüchtern sind und sich nicht trauen, weil sie nicht 100% sicher sind.
Ich habe mir so oft gedacht, oh, ich könnte das jetzt sagen, aber ach, das ist ja eh klar. Oder manchmal habe ich auch gedacht, manchmal hatte ich auch das Bedürfnis, dann einem männlichen Kommilitonen was zu erklären, weil der halt so dann gegen den Dozenten halt so geredet hat und gesagt hat, aber das macht keinen Sinn. Und ich dachte mir so, let me explain it to you, weil du hast einfach den Punkt nicht verstanden. Aber ich habe es nicht gemacht.
Ja.
So, weil man denkt, wer bin ich denn, dass ich das jetzt...
Und man ist manchmal langsam oder bis man sich traut, hat das schon einmal gesagt. Und auf jeden Fall, was ich, ein Schritt zurück, was ich noch sagen wollte, ist, es fehlt in Deutschland, denke ich, auch an Bewusstsein, dass es Gewalt gegen Frauen auch sozusagen hier gibt. Weil oft ist es so, und da kommen wir auch wieder irgendwann zu Anti-Islamismus zum Beispiel. Ach so, ja, es gibt Frauen, die unterdrückt werden.
Aber nur in Saudi-Arabien.
Aber genau, oder nur irgendwo, wo, weißt du, in diesem, im Land Afrika, wo Menschen sowieso arm sind und Frauen natürlich irgendwo keine Stimme haben. Aber hier ist es natürlich klar, dass es keine Gewalt gegen Frauen gibt. Und da habe ich gerade so versucht, so ein paar Statistiken rauszufinden, ich bin nicht so weit gekommen.
Welche denn? Vielleicht finde ich was, weil ich habe bei Instagram ein paar Sachen dazu gepostet.
Ja,
also jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner ermordet, das kann ich schon mal sagen.
Genau, jeden zweiten bis dritten Tag wird eine Frau in Deutschland.
Und jeden Tag versucht es jemand. Also jeden Tag versucht jemand, seine Partnerin zu ermorden, und jeden dritten Tag gelingt es ihm.
Ich bin nicht so weit gekommen, aber eigentlich...
Du bist schon wieder schlauer, als du denkst.
Dann ist Frauke ist ein Mann und ist, hat mich Frauke explained.
Aber weil du gerade gesagt hast, dass du es nicht gefunden hast.
Ja, weil ich hatte... Ich wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass es auch Kampagnen gibt, zum Beispiel in Deutschland und in Berlin, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass diese Art von Gewalt und von Mordversuche bei uns ganz nah sind, also dass man
es wird nur immer als Beziehungstat halt bezeichnet, man nennt das halt nicht Femizide.
Hier steht auch, mehr als 150.000 Frauen waren 2019 Opfer von Partnerschaftsgewalt, und gerade in Corona-Zeit, wo man keinen Ausweichraum hat, um dann manchmal aus gewaltvollen Haushalten rauszukommen, ist es für Frauen einfach total schwierig, und für Kinder auch, weil sie mit, wie sagt man, Aggressor,
Aggressor kann man glaube ich schon sagen.
Mit einem Aggressor im gleichen Haushalt sind und es aufgrund der Pandemie und aufgrund der Beschränkungen einfach viel schwieriger ist, dann Hilfe zu suchen oder schnell bei einer Freundin oder was auch immer, dann mitzuteilen, was los ist. Und deswegen finde ich einfach, dass man auch sehen muss, das ist ein strukturelles Problem auch in Deutschland.
Und es ist ein strukturelles Problem von Frauen. Das heißt nicht, dass Männern das gar nicht passiert, aber ich habe hier gerade eine Statistik, Geschlechterverteilung bei Mordopfern weltweit 2017. 2017 starben weltweit 87.000 Mädchen und Frauen durch ein Tötungsdelikt, 50 davon begangen von Ex-Partner oder Familie. Und es wird auch gegenübergestellt, wie es bei Männern aussieht. Also hier Mord durch Ex-Partner, 82% Frauen, 18% Männer. Mord durch Ex-Partner / Familienangehörige, 64% Frauen, 36% Männer. Also, wenn dann, weil manchmal dann so Maskulinisten irgendwie kommen und sagen, dann haben die halt immer so anekdotische Evidenz und zeigen halt
anekdotische
irgendwelche
Evidenz.
Irgendwie so ein paar, also erzählen halt so ihre eigenen Geschichten und deshalb, ne, da waren wir wieder individual, eben Aggregat eben, das hatten wir am Anfang, und erzählen dann halt irgendwie, guck mal, die hat aber ihn umgebracht. Ja, das passiert natürlich auch und das kann man auch statistisch erheben, aber die Statistiken zeigen halt auch, dass es halt größtenteils Frauen passiert.
Ja, und das ist jetzt nicht einfach so, weil jetzt, wo ich mir diese Statistiken angeschaut habe, stoßt man natürlich auf den Begriff Feminizid. Und ich weiß noch irgendwann, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber als ich zum ersten Mal sozusagen oder noch nicht so drin war in den Debatten, dachte ich mir, okay, Feminizid, wie kann man, wie wird der Feminizid definiert? Ist es, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind, weil das so die einfachste Definition ist? Da dachte ich mir so, okay, Wie soll man das verstehen und wie kann man wissen, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind? Was steckt alles dahinter? Das ist natürlich eine ganz einfache Definition, aber dahinter steckt das ganze strukturelle Problem, worüber wir die ganze Zeit reden.
Ja.
Und aber jetzt so aus der persönlichen Erfahrung ist es auch natürlich ein total schwieriges Thema, weil, wie du sagst, es immer auch Gegenstimmen gibt von wegen, ah ja, aber das ist jetzt nicht nur gegen Frauen und es gibt oft, und das ist heutzutage sehr gefährlich, finde ich, vom rechten Spektrum eine Kampagne, um um die Frauen halt wieder zu Opfer zu machen. So von mir, ach, Frauen tun so, als
wären sie voll... wolltest du.
Ja, genau,
ja, fällt da auch kein gutes deutsches Wort drauf ein. Also, ja,
aber dass Frauen sich selber zum Opfer machen... die ganze Zeit, so von, ach, wir Armen, die so unterdrückt werden und so weiter und so fort, als wäre das sozusagen, weil wir Spaß damit haben, dass einfach Frauen...
Das ist wie das, was ich im letzten Podcast gesagt habe, irgendwie, wenn irgendwie schwarze Personen, die antirassistische Arbeit leisten, in Tagesspiegelartikeln dafür geschämt werden, dass sie Geld für ihre antirassistische Arbeit bekommen, so als hätten sie Spaß an Antirassismus, dabei liegt der Ursprung woanders. Genauso wie Frauen keinen Spaß an Feminismus haben, sondern... das ist halt eine Notwendigkeit einfach, weil man diese Scheiße halt erlebt.
Ja. Und ja, genau.
Weil ich könnte mir auch was Geileres vorstellen, als bei Instagram und Twitter beleidigt zu werden, wenn ich sowas poste.
Genau, und das ist etwas. Und dann finde ich, ist es natürlich, wie ich sage, es gibt verschiedene Kontexte. Feminismus ist dann nicht gleich Feminismus, wie wir wissen, weil es auch was ganz anderes ist. Ja, verschiedene und krasse Levels von Gewalt im täglichen Leben zu erleben und dann dafür getötet zu werden im Endeffekt, also wenn es in bestimmten Situationen
halt ganz essentielle Dinge, die da auf dem Spiel stehen.
Und da haben wir, oder ich rede für mich so zum Beispiel zum Glück sozusagen, das Glück zu wissen, dass ich bestimmte grundlegende Sicherheiten gedeckt habe, damit mein Leben nicht ständig in Gefahr ist.
Ja.
Und da gibt's schon Unterschiede. Unterschiede im Sinne, wer mehr leidet, sozusagen, oder wer stärker betroffen ist. Das finde ich schon wichtig. So, wofür sich man einsetzt oder was für Gewalt man erlebt und was nicht. Das führt zu einem ähnlichen Thema, was ich auch immer sehr spannend und sehr wichtig finde.
Aber du musst doch noch von deiner Politisierung erzählen.
Genau, das mache ich gleich. Aber du weißt, wie ich gerne über alles rede. Aber auf jeden Fall, was ich meine ist, nur damit man das nicht falsch versteht. Das heißt nicht, okay, es gibt Menschen, die mehr unterdrückt werden und die haben, und dann Menschen, Frauen, die weniger, und deswegen sollen sich die einen nur für bestimmte Dinge einsetzen und die anderen für andere. Nur, man muss sich einfach bewusst werden, dass die Bedingungen einfach anders sind und dass man das alles mit berücksichtigen muss, um dann selber sozusagen, ja, bestimmte Dinge beizutragen oder wie man dann sich engagieren möchte oder nicht. Zur eigenen Politisierung. Bei mir ist es dann eigentlich so, dass meine Mutter für mich so die Referenz Nummer 1 ist, im Sinne zum Beispiel Gendern. Sie hat immer bei ihren Vorträgen... weil sie ist Ärztin und sie ist Medizinprofessorin und keine Ahnung, ich weiß noch, und da kommen wir zurück zu diesen Erfahrungen, die man in der Kindheit macht. Ich weiß, als sie mal, keine Ahnung, in einen Vortrag mit meinem Vater geredet hat, und da hat sie hat immer gegendert, so von wegen Männer und Frauen genannt, so von wegen liebe Kollegen und Kolleginnen. Und
das hat sie schon immer gemacht.
Das hat sie immer gemacht.
Krass.
Und mein Vater hat sich auch manchmal lustig gemacht, so im Sinne, das war immer so ein bisschen auf lustige Art und Weise. Ich will jetzt meinen Vater nicht sozusagen einfach
diskreditieren.
Mit dieser einen Eigenschaft sozusagen präsentieren, auf keinen Fall. Weil das war immer nur so ein so ein Gespräch von wegen, ach ja, dann wird alles länger so, wenn man redet, weil alles dann gegendert werden muss. Aber mir wurde dann...
Gott, Aurel Merz hat so ein witziges Instagram-Video gemacht. Ja, das muss ich Aurel Merz...
Kenn ich nicht.
Der ist so cool. Das Instagram-Video muss ich verlinken, wo er so meint, so, ja, der Untergang der Männer gendern oder so. Und dann ist auch so, dann ist er halt irgendwie so da und dann zeigt er halt so, ja, jetzt müssen wir euch plötzlich auch mit nennen und nicht mehr nur mit meinen.
Das ist geil. Weil das, und auf jeden Fall, für mich war das immer wichtig, weil für mich es einfach immer klar war, ja, natürlich muss man immer Frauen auch nennen, weil sonst wachsen wir auf und denken, ja, wir fühlen uns mit gemeint, obwohl wir dabei nicht sind, faktisch gesehen. Also wenn, und umgekehrt ist es natürlich sehr komisch, wenn man dann in einer Gruppe von 10 Frauen ist und ein Mann und dann redet man nur mit Feminin, das fühlt sich einfach komisch an, weil dann ein Mann dabei ist und du dann sagst nosotras. Weißt du,
ja, im Sinne, also wir, das hat man, weibliche Form von wir auf Spanisch.
Genau, das hat man dann auf Deutsch nicht, aber wenn man sagt wir, was auch immer.
Die deutsche Sprache ist da übrigens ziemlich besonders, weil in der englischen Sprache zum Beispiel hast du diese Probleme gar nicht.
Ja, aber Englisch ist so einfach. Ich meine, Englisch ist so einfach konstruiert, grammatikalisch. Zum Beispiel, was man sich denkt, wenn man zum Beispiel Designer hört, so,
man hat natürlich trotzdem
Gedanken. Man hat ein Bild, ob ist das eine Frau oder ein Mann.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das jetzt, um zu sagen, in meinem Fall war es so, ich bin schon so in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mutter für mich diese Referenz war. Also Mutter ist immer so eine Referenz, auf guter oder auf schlechter Art und Weise, je nachdem.
Ja, also ich meine, bei mir war das halt anders, weil meine Mutter jetzt halt nicht diesen Gender-Dings oder so mitgemacht hat, ich habe halt durch meine Mutter auch schon relativ früh gelernt, so was es halt heißt, irgendwie, womit man sich halt so rumschlagen muss als Frau, so was halt so sexuelle Belästigung und so und wie man halt so ernst genommen wird. Und ich kann mich auch heute mit meiner Mutter irgendwie ganz gut über diese Dinge unterhalten, obwohl sie, die nutzt halt ganz andere Begriffe und so und sagt halt auch so, ich habe ihr das Buch von Alice Hasters beispielsweise geschenkt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und sie fand es halt voll gut und hat mir dann sowas halt dazu geschrieben und meinte dann aber auch so, ja, nur das mit dem Innen und so, das hat mich irgendwie im Lesefluss gestört und so. Also, weißt du, so das, aber obwohl meine Mutter halt sonst, die würde sich niemals Feministin nennen oder so, nicht weil sie irgendwie dagegen ist oder so, aber das ist halt keine Selbstbezeichnung, die sie treffen würde, aber die sagt halt ständig eigentlich feministische Sachen mit so, egal, will ich jetzt nicht drauf eingehen.
Aber das ist super wichtig. Eigentlich, das, was ich, wo ich ein bisschen ausgeschweift bin, hat auch damit zu tun, man muss sich nicht Feministin nennen, um auch einfach für die Rechte von Frauen einzustehen, weil klar, das ist auch oft ist es auch eine sehr intellektualisierte Debatte von okay, man muss dann wissen, was Intersektionalität ist.
Ja.
Ich meine,
ja.
Kein Mensch benutzt diese Art und Weise zu kommunizieren.
Like that?
und das ist auch eins der Probleme, die wieso auch vieles nicht vorankommt. Weil es dann Gruppen gibt, wo Menschen drin sind, so politische Gruppen, die sie einfach überlegen sind, weil sie total empowered und enlightened sind von wegen, okay, ich kenne mich aus und da gibt's dann blöde Menschen, die noch irgendwelche Begriffe benutzen.
Und das ist halt auch so ein Punkt, warum ich halt auch dann zu meiner Mutter nicht hingehen würde und sagen würde, du musst aber jetzt das mit dem Gendern voll cool finden, weil das und das, weil sie hat das halt eigentlich schon ganz gut abstrahiert. Sie meinte halt so, ja, mich hat das irgendwie im Lesefuß gestört, bla bla bla. Aber wahrscheinlich würde die Autorin sagen, dass wir nur so wirklich gleichberechtigt sind. Das heißt, sie hat eigentlich das selber schon irgendwie so reflektiert, hat aber halt ihre eigene Meinung dazu, ist halt so und so.
Ja. Und vor allem, das ist ein Prozess und am Ende ist es auch wichtig. Gerade dieser Störfaktor triggert auch Diskussionen und
kannst du jetzt bitte auch noch so eine peinliche Geschichte erzählen wie ich, weil sonst
du hast vielleicht mehr vorbereitet. Ich versuche gerade so, weißt du, live
ich war einfach nur gestern im Bett und habe gedacht, Emanze.
Ja. und dazu ich habe einen ähnlichen Begriff, Feminazi.
Das ist nochmal krasser.
Und ich wollte eigentlich ein Lied zeigen, weil eine Cumbia Feminazi heißt. Eine peinliche Geschichte, da muss ich dich vielleicht enttäuschen. Ich musste, glaube ich, überlegen. Ich wollte mal sagen,
ja, wisst ihr Leute, Fall, das ist halt der Unterschied zwischen den Akademikerkindern und den Dorfkindern.
Naja, in meinem Fall war es so, meine Mutter hat immer für sie, weißt du, unbewusst, weil sie macht das, sie hat das nicht, als ich klein war, so gemacht von wie, okay, setz euch hin, ich, meine Schwester und ich, sie hat nicht irgendwie uns sozusagen, ja, keine Ahnung, beigebracht, so von, okay, ihr muss jetzt so und so sein und das darf, ja, dürft ihr sagen oder nicht, natürlich, das zeigt man mit dem Vorbild und wie sie drauf ist.
Sie hat das halt so vorgelebt.
Was für sie wichtig ist und zum Beispiel, sie schreibt gerne, meine Mutter hat neulich auch ein Gedichtbuch veröffentlicht und
mach doch mal ein bisschen Werbung dafür.
Ah ja, das kann ich machen. Ist auf Spanisch, heißt La Luna no me encuentra. Der Mond findet mich nicht. Norma Armas, meine Mutter.
Super.
Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da kann man was verlinken vielleicht. Mhm. Für sie in ihrer Poesie spielen Frauen eine zentrale Rolle und auch Göttinnen zum Beispiel. Also wenn wir über Religion sprechen würden, ist das dann führt das dann zu weit. Aber einfach so die Frau als auch eine starke, ja, Figur, die dann einfach da ist. Und für mich war das immer klar, von wegen, wir als Frauen haben was zu sagen und wir müssen uns durchsetzen und so muss es sein.
Ja.
Und so bin ich aufgewachsen. Ich war mit 13, habe ich nicht, oh, ich bin Feministin und ich werde irgendwas. Aber das war
halt
Teil
eine größere Normalität halt für dich gehabt.
Ja, ja. Und klar, dann, und wenn man dann andere Gesinnungen hört, dann erkennt man langsam, während man aufwächst, ah, okay, dann gibt's Menschen, die einfach eine krasse Einstellung haben und für mich gibt's Dinge, die total normal sind oder normalisiert sein müssten. Und so war es in meinem Fall. Wenn mir eine peinliche Geschichte einfällt, sage ich dir
Bescheid. Dann hätte ich die sehr gerne nachgereicht.
Mhm. Aber zum Beispiel, und hier, aber okay, das war jetzt sozusagen von früher. Und hier in Berlin war es für mich so, wie ich erzählt habe, auch zurück, um zurückzukommen auf den 8. März und auf den 25. November, als wir über die Allianz gesprochen haben. Für mich war es in Berlin so, okay, die Demo, ich gehe mal hin. War erstmal so, als Einzelperson von wegen am 8. März, ich möchte gerne auf die Demo gehen oder am 25. November. Und da fand ich fand zum Beispiel die Organisation der Kurdinnen krass, weil die sehr super organisiert sind, die haben die singen Parolen, die sind super irgendwie gut vernetzt und ich war immer super beeindruckt und dachte mir so, wow, irgendwie, wie sind diese Frauen so stark so auf der Straße und haben einfach ihre, keine Ahnung, ihre Transparente und alles Mögliche und ich war einfach beeindruckt, ja, weil das für mich so eine Erfahrung war von wegen, wow, die sind alle total politisiert und dabei und da waren Omas und Kindern und junge Frauen, das war sehr gemischt auch, das war nicht nur diese Ästhetik von wegen, ja, okay, ich bin Feministin,
ich bin zugezogene Berlinerin und bin irgendwie zwischen 25 und 35
und Hipster und was weiß ich,
und trinke einen Kombucha Drink dazu
und ich trinke gerade Kombucha,
ja, aber das habe ich Bildern angedreht, ja, also
aber auf jeden Fall zu wissen, okay, Feminismus muss nicht mit einer bestimmten Ästhetik verbunden sein, von wegen, okay, jetzt bin ich Feministin, dann darf ich nicht nie, keine Ahnung, High Heels bin, was auch, naja,
ja,
das
absolut
ist jetzt ein Weib hergeholt, ja, ja, aber ich muss jetzt einfach eine bestimmte Ästhetik haben und ganz kurze Haare irgendwie und so weiter, obwohl ich vorhin gefragt habe, Frauke, ich habe gerade den Plan, mir die Haare ganz kurz
und
zu schneiden.
Und bitte auch einen Kurzpony in,
aber zu
wie heißen denn diese Ponys?
Ah, ich weiß nicht.
Ja, Pony. Egal.
Aber ganz kurz. Ja, also, ich weiß, was du meinst und ich hoffe, unsere HörerInnen wissen, über welchen Pony wir reden. Gut, und
im Vorgespräch haben wir sehr wichtige Dinge besprochen, wie ihr hört.
Genau. Auf jeden Fall finde ich einfach so ein Prozess und irgendwann war ich ganz glücklich, wie ich erzählt habe, als wir diese Versammlung, diese Gruppe von Frauen aus Lateinamerika gegründet haben, wo wir uns unterhalten konnten über unsere Erfahrungen und wo wir, das ist ganz toll, wir machen Autoformationen, also wir machen sozusagen eigene
Lateinformation.
Nein, oh mein Gott, das Latein, oh mein Gott, Frauke, da hast du eine Wunde aufgemacht. Lateinformation, Genchi. Lateinformation ist einfach das Krasseste, was ich in meinem Leben, in meinem recent Leben gesehen habe. Und darüber machen wir bitte eine Folge.
Machen wir. Ich habe ja mal getanzt in einer Lateinformation.
Also da kann man anfangen, über Rassismus Absolut. Zu reden, weil wirklich...
Das hat mit Blackfacing glauben. Zu tun, mit kultureller Aneignung, mit allem.
Mit allem. Da muss ich wahrscheinlich erstmal ein paar Bier trinken, bevor ich darüber reden
Trink
kann.
Trink übrigens mal wieder einen Schluck Sekt, Belen. Und dann, ja. Dann machen wir eine... dann machen wir Zitate.
Wo war ich? Ich meine, ich kann... Weil... weiterhin erzählen. Ah, ich wollte nur sagen, bei uns, Lateinformation, deswegen sehen wir, oh Gott, nein, das machen wir nicht, natürlich nicht, aber wir machen einfach Gesprächsrunden über bestimmte Themen, zum Beispiel Feminismo Comunitario aus Bolivien und aus verschiedenen Ländern, also Gemeinschaftsfeminismus oder Feminismus aus den Gemeinschaften und Feminismus von unten, also wie feministische Praxis verstanden wird in bestimmten Communities Communities ist da nicht das richtige Wort, aber in bestimmten Gemeinschaften in Lateinamerika und wie Feminismus verbunden wird mit anderen politischen Kämpfen für soziale Rechte, für Gleichberechtigung von Frauen, für, keine Ahnung, also gegen Extraktivismus und so weiter und so fort. Und wir wählen dann einfach Themen aus, die uns interessieren und die wir wichtig finden und lesen was dazu, gucken uns einen Film, also alleine als Vorbereitung sozusagen und dann kommen wir zusammen und sprechen über solche Dinge
oder halt so selbstorganisiert
über Ökofeminismus, über zum Beispiel über die Frauen in der zapatistischen Bewegung. Heute Nachmittag haben wir zum Beispiel auch Assemblée de Mujeres, deswegen muss ich dann
deshalb bald los. Können wir jetzt nämlich das andere Thema nicht mehr besprechen.
Genau, und dann besprechen wir natürlich auch organisatorische Dinge. Heute wird es viel darum gehen, wie es Richtung 8. März läuft, Tänze vorbereitet im Sinne, okay, Tänze mit einem politischen, mit einer politischen Botschaft und so weiter ja. und so fort. Und das war für mich auch Teil
Kannst
des Prozesses.
Kannst du nochmal sagen, was ist für eine, was, wie wir uns beteiligen können, wenn wir den Podcast dann kurz vor dem 8. März rausbringen?
Ich würde einfach alle Frauen und Flint-Personen einladen, auf die Demo zu kommen, weil die einfach wunderschön ist. Und da wird ein Hygienekonzept entwickelt, wie die Demo unter Pandemiebedingungen auch stattfinden kann. Das Motto dieses Jahres ist Our Life, Our Resistance, Break the Silence, Break the System. Und es gibt ein ganz tolles
Kannst
Plakat.
Kannst du das übersetzen?
Ja, mache ich gleich. Ich suche gerade in dem Facebook-Event, das kann man verlinken.
Ja, das mache ich dann. Also Our Life, our Resistance.
Unser Leben, unser Widerstand, brecht das Schweigen, brecht das System.
Ja, und du kannst es ja am besten ins Pad packen und dann kannst du das verlinken in den Shownotes.
Das kann ich machen. Und auf jeden Fall hier, also in dem Aufruf wird viel auch zum Beispiel darauf eingegangen, wie viele Menschen auch in der Pandemie gestorben sind. Also es geht nicht nur sozusagen um Themen, die nur sozusagen Frauen betreffen, sondern gerade was die Situation ist, weil das ist auch der Sinn des Tages, um dieses Aufrufes zu zeigen, wie zum Beispiel das Frontex-System in Europa funktioniert, wie Ausgrenzung von migrantischen, von geflüchteten Frauen Teil einer größeren Agenda ist, politisch gesehen. Wie zum Beispiel die deutsche Regierung Großkonzerne gerettet hat, aber für andere Sektoren gab es keine Kohle. Es geht zum Beispiel auch, ich versuche
gerade darüber wollte ich übrigens auch im nächsten Podcast noch sprechen, über Grundeinkommen und Corona und sozial schwache Personen in Deutschland.
Das ist wichtig. Ich fasse ich ja zusammen, weil es gibt verschiedene Punkte. Und zum Beispiel, wie Rumänien sind die größte Minderheit in Europa und sie sind mit Rassismus konfrontiert und mit Gentrifizierung und mit Ausgrenzung in Europa, und genau, also es sind verschiedene Themen, die dann wichtig sind und wie gerade zum Beispiel Tausende von Geflüchteten im Winter bei Minusgraden an der Grenze zwischen Kroatien und ja und der Europäischen Union ich lese hier einfach den letzten Paragraph von dem Aufruf, weil ich das stark finde. So, White Supremacy kennt kein Scham, wenn es darum geht, die Welt und das Leben von Menschen durch imperialistische, kolonialistische, neoliberale und extraktivistische Agenden sowie Feminizide, Embargo, Grenz- und Abschiebepolitik zu zerstören, sowie Diktatoren und Besatzungen mit Waffenhandel und Krieg zu unterstützen. Wir, die Alliance of Internationalist Feminists Berlin, glauben, dass Selbstorganisierung und Selbstverteidigung unsere Stärke im Kampf gegen Faschismus, gegen Kapitalismus, gegen Patriarchat und weiße Vorherrschaft ist. Unser Kampf ist schon immer da gewesen und verbindet uns auf der ganzen Welt. Wir stehen Hand in Hand, Schulter an Schulter zusammen. Denn der Kampf jeder Schwester ist der Kampf aller Schwestern. Und Schwester wird mit Sternchen geschrieben, um andere Identitäten auch einzubinden. Lasst uns unsere Entschlossenheit und Autonomie über Grenzen hinweg zeigen, eine andere Welt ist möglich. Lasst uns organisiert sein, lasst uns kompromisslos sein, lasst uns groß träumen, lasst uns aufstehen. Und die Demo wird am 8. März um 14 Uhr vor der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin unter den Linden 78 sein. Und genau, ihr könnt euch dann einfach das Event auf Facebook anschauen. Ich glaube, es wird groß, es wird stark, es wird schön, es macht auf jeden Fall Spaß. Und gerade jetzt ein bisschen mehr zu kennen, so ganz konkret an dem Tag, was diese ganzen Organisationen zu sagen haben. Und genau, Cis-Männer sind da nicht eingeladen und das finde ich auch wichtig. Hier gibt's einfach eine Anmerkung, so Cis-Männer wird geraten, eine andere Aktion zu planen, um Gewalt gegen Frauen zu stoppen, weil es nicht heißt, Männer sollen nichts tun, sondern es gibt andere
Arten. Die müssen halt nicht da mit dabei sein, um sich zu engagieren.
Sich zu beteiligen in dem Kampf. Und cool. Das wäre mein Fazit.
Perfekt, super. Also kommt da auf jeden Fall hin. Ich werde auch dabei sein. Also wenn ihr könnt halt, ne, es ist auch immer so das Ding, man muss auch als Flint-Person die Ressourcen auf jeden Fall sich einteilen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Art, sich zu beschäftigen, wenn man die Möglichkeit hat.
Genau, und es ist Feiertag in Berlin, von wegen, naja.
Ja. So, okay, dann machen wir noch eine Runde Zitate raten.
Belen
ist super traurig mit ihrem Zitat. Okay, soll ich anfangen?
Ja.
Also Hashtag ein Tag wie heute. 1950 wird der Bruder Nestor Kirchner geboren, geliebt und erinnert im großen Vaterland für seine Verteidigung der Menschenrechte, jetzt verrate ich mich halt schon ein bisschen selber, sein Einsatz für die Gesellschaft, für eine gerechtere Gesellschaft und seine integrationistische Vision. Ehre und Glorie für Nestor. Hashtag Nestor Geburtstag.
Christina.
Nein.
Natürlich nicht. Wieso habe ich das
Christina
gesagt?
Christina wer?
Kirchner. Also.
Ach so, die lebt noch?
Ja.
Aber er ja auch.
Nein, Nestor ist gestorben.
Ach so, okay, ich dachte gerade
Nein,
so.
Nein, Nestor Kirchner ist gestorben an Krebs. Das ist krass.
Ach scheiße,
traurig.
Okay. Ja, also sie war es nicht. Das ist übrigens hat tatsächlich schade, dass wir zu dem Thema nicht mehr kommen. Das hat tatsächlich auch wieder mit Kirchnerismus, ist ja auch so ein Thema im Populismus, in der Populismustheorie. Belen.
Kein Plan. Weil das ist einfach so ein bisschen informativ, von wegen, ja, Gedenken und ich versuche in deiner Brille, weil du eine Brille benutzt, was auf deinem Handy steht. Das ist irgendein politischer Akt. Aktor,
richtig.
Oder eine Organisation, das ist vielleicht ein Präsident, vielleicht. Evo Morales.
Ja.
Ja?
Ja.
Ich weiß, ja.
Also, un día como hoy, en 1950 nace el hermano Néstor Kirchner, querido y recordado en la patria grande por su defensa de los derechos humanos, su compromiso por una sociedad más justa y su visión integracionista. Da wusste ich nicht, wie ich es übersetzen sollte. Honor y gloria para Néstor. Hashtag Nestor komplett.
Ja, das ist, ich finde es interessant. Eigentlich wäre das jetzt so ein bisschen ein, wie sagt man, so ein Ausblick für die nächste Folge, wo wir gerade über Politik in Lateinamerika reden können, was zum Beispiel jetzt die Regierung von Evo Morales gemacht hat, was Kirchnerismus, wie du gesagt hast, ist, was wie dieser Prozess von linken und Mittellinksregierungen in Lateinamerika war.
Wie sich Populismus irgendwie nicht nur mit Rechtspopulismus, also wie Populismus nicht nur Rechtspopulismus in Deutschland bedeutet, sondern dass es in anderen Regionen der Welt auch Formen des Populismus gibt, die auch andere politische Ausrichtungen haben.
Und auf jeden Fall, wie Populismus einfach ein sehr umkämpftes Wort ist, und
sehr wie viele verschiedene heikel. Definitionen es von Populismus
genau, auch gibt. Genau, weil mit Populismus meint jeder was anderes und Populismus ist gleich Schimpfwort. Manchmal wegen, ja, Akteure in Europa werden als rechts, also als Populisten, gesehen und definiert und das ist gleich einfach negativ aufgeladen. Und in Lateinamerika gibt es beides, also es gibt eine große Tradition, wo Populismus mit den historischen, darüber reden wir nächstes Mal, aber wie Populismus mit historischen Prozessen zu tun hat, von Ausweitung von sozialen Rechten und eigentlich mit eher sozialdemokratischen Reformen, was dann als Volksreformen verstanden wurde, aber mit einem anderen Begriff von Volk.
Ja, der Volksbegriff ist nämlich vielleicht auch nochmal, den wir in dem Kontext nochmal erläutern können, weil der auch hier in Deutschland anders konnotiert ist, als er es beispielsweise in Lateinamerika ist.
Genau, genau, und das ist wichtig. Und ja, das, aber natürlich Populismus auch sozusagen auch als Kampfbegriff gegen linke Regierungen, hauptsächlich gegen linke Regierungen benutzt wurde, um zu sagen, okay,
die zu delegitimieren.
Ja, Demagogen. Mhm. Sagt man Demagogen?
Ja.
Sehr gut. Auf jeden Fall. Gut, aber das ist ein riesiges Thema.
Ja, darüber reden wir würde dem jetzt nicht gerecht werden. Aber wer Nestor Kirchner ist, sollten wir vielleicht nochmal erklären.
Ne, er war Präsident von Argentinien Anfang des, ach, der, wie sagt man, Anfang 2000 und er ist an Krebs gestorben. Deswegen war das jetzt so ein bisschen ein Gedenken.
Und er hat halt so eine bestimmte Form von Politik verfolgt, die halt auch als Kirchnerismo von bestimmten PopulismustheoretikerInnen bezeichnet wird. Aber das erklären wir dann genauer.
Und er war, wie gesagt, in dieser Linkswende in Lateinamerika sehr stark, gerade was du gemeint hast, was du nicht wusstest, wie man das übersetzt, so für die Integration von Lateinamerika im Sinne auch.
Ah, das
wie
ist man, Integrationista. Das
klar, also wie gut, zum das Beispiel UNASUR, also wie bestimmte Organe, transnationale und regionale Organe ins Leben gerufen werden mussten, um ökonomische, politische Agenden auch zusammenzuführen zwischen verschiedenen Ländern und auch einfach transnationale Allianzen zu bilden, aber auf institutionelle UNASUR, Art und Weise.
Hast du gerade noch erwähnt?
Ja, zum Beispiel und auch Mercosur war schon.
Mercosur ist ja davor. So ein Handelsbündnis. Und was ist UNASUR?
UNASUR war auch eine Art Organisation, um auch politische und sozialökonomische Allianzen zu bündeln und einen Raum zu schaffen, damit es auch politische Organe gibt, wo Entscheidungen sozusagen auch auf supranationaler Ebene getroffen werden. Da kommen die verschiedenen Länder zusammen und der Raum ist da, um sich mit Problematiken zu beschäftigen, die jetzt nicht national gebunden sind, sondern wo man bestimmte Organe braucht. Ich glaube, das sind große Themen, über die wir dann nächstes Mal reden können.
Kannst du ganz kurz noch in 30 Sekunden sagen, wie jetzt gerade der Stand der Wahlen ist?
Okay, ja, in Ecuador gab es den ersten Wahlgang am 7. Februar und dabei ist der Kandidat der Mitte-Links- progressiven Partei Union por la Esperanza, also Union für die Hoffnung. Das klingt komisch. Er hat gewonnen so im ersten Wahlgang mit 32% ungefähr und an zweiter Stelle gab's einfach Probleme im Sinne die zwei Kandidaten, der eine ein Kandidat aus dem rechten Spektrum, ist mit 19,74% an zweiter Stelle gekommen und der andere Kandidat aus der indigenen Bewegung, Jacob Pérez Huartambel, ich habe die Namen glaube ich gar nicht genannt in dieser zu kurzen Zusammenfassung von 30 Sekunden.
Das macht auch nichts. Das können sich die Leute eh nicht merken.
Aber auf jeden Fall, genau. Und der Kandidat von der indigenen Bewegung, hat auch eine ähnliche Stimmenanzahl erreicht und deswegen wurde natürlich von der einen Seite auch Wahlbetrug, vielen Dank, gesagt, dass es einen Wahlbetrug gab und es ist ein Prozess eingeleitet, der total viele Inkonsistenzen hatte von Seiten des Nationalen Wahlrates und es ist einfach kompliziert.
Du warst ja auch als Wahlhelferin für die Menschen, die in Deutschland wählen konnten, ja. Vor Ort.
Genau, ich war in der Botschaft an den Tag, ja. Und hier ist es traurig, hier wählen sau wenige Menschen. Ja. Also es sind viele Menschen, ja, angemeldet, aber also dazu muss man sagen, aber darüber reden wir auch. Nächstes Mal in Ecuador muss man wählen, also es ist Pflicht, aber im Ausland kannst du dich entscheiden, ob du wählst. Ja. Du hast das Recht, aber du musst nicht wählen. Aber auf jeden Fall, es ist gerade sehr heikel, sehr problematisch, weil der halt zweite Wahlgang ist am 11. April, deswegen gibt's noch Zeit und es entwickelt sich alles super schnell. Es gibt viele politische Konflikte zwischen den verschiedenen Teilen der Linken, sowohl innerhalb der indigenen Bewegung als auch außerhalb mit dem Kandidaten, den ich meinte, der an erste Stelle gekommen ist. Und es sieht so aus, als wäre der zweite Wahlgang zwischen Andrés Arauz, also zwischen dem Kandidaten der progressiven Linken und zwischen dem rechten Kandidaten stattfinden. Aber es gibt gerade viel Protest von Seiten der indigenen Bewegung, wegen dieser sehr engen Anzahl an Stimmen, die beide Kandidaten.
Die beide linke Kandidaten hatten?
Nee.
Okay. Mhm.
Der rechte Kandidat und der, naja, das Ding ist.
Mitte, ja, es ist auch wieder so ein Thema, ne?
Das ist ein,
ne,
Problem, weil, und der kann, deswegen sage ich, der Kandidat der indigenen Bewegung in diesem Fall, weil er eigentlich zum rechten Flügel von der Bewegung gehört, aber die Bewegung als solche, so historisch gesehen, hatte linke Forderungen, aber dafür. Deswegen habe ich am Anfang gesagt,
das ist auf jeden Fall
kompliziert, weil das ist einfach.
Aber ich finde, das ist voll der gute Teaser für das nächste Mal, weil damit hast du jetzt kurz erzählt, so wie ist gerade der Stand und was das genau politisch bedeutet, können wir danach auseinandernehmen. Ich fände es aber sehr nett, wenn du mir jetzt noch dein Zitat nennst.
Das ist ganz einfach.
Cool, ist doch super.
Und zwar, die Gespenster sind los. Hashtag enteignen.
Und geil, ich zeig dir auch, ich bin dann ein geiles Lied noch.
Von Twitter, ne?
Lied von Twitter. Das ist von der Deutsche Wohnen enteignen Demo.
Ja, genau.
Und das,
ja. Also das ist von irgendjemandem, Erik, Peter, was auch immer. Aber Deutsche Wohnen und Co.
Ah, okay. Das sind halt Leute in Gespenstern. Ja, cool. Da machen Leute Corona-Partys bei Deutsche Wohnen enteignen. Nein, Quatsch. Nee, Deutsche Wohnen enteignen ist eine super Sache, weil wir haben Wohnungsnot in Berlin und wir müssen irgendwie was dagegen machen, dass große Wohnungsunternehmen, Gesellschaften, ich finde jetzt keinen guten Begriff dafür, dass die weiterhin sich so ausbreiten können, wie es gerade ist. Und deshalb gibt es eben diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen, die sowohl Deutsche Wohnen als auch andere größere Gesellschaften, von denen das halt Berlin diese Wohnungen übernimmt, damit halt Mieten sinken und damit halt mehr Wohnraum auch für Leute wie du und ich verfügbar ist. Mach damit.
Ich würde für dich, das klang jetzt wie Wahlkampagne für Frauke von wegen, wie Leute wie du und ich gut leben können. Wähle was auch immer. Frauke, Freaky Frauke ist Party.
Freaky Frauke, da habe ich den politischen Ausdruck. Ja, geil. Jetzt gucke ich noch einmal eine Runde ins Pad rein. Belen, du hast noch eine Sache zu erzählen als Ausblick und Promotion.
Ist lustig, weil ich Frauke immer sage, da wo sie wohnt. Ich habe irgendwann erzählt, dass ich eine andere Freundin im Baumschul im Weg habe und nicht nur
I'm
Frauke.
I'm not amused.
Und genau, und das war quasi wie zu gestehen, dass ich fremdgehe oder so.
Kennt ihr von Friends die Szene, dass, weil in Friends denkt man ja immer, dass alle diese Sechsergruppe, es gibt nur die und die haben keine anderen Freunde. Und irgendwann gibt's wirklich so eine Szene, wo irgendjemand erzählt, ja, ich treffe die und die Person und dann sagt irgendwie Monika oder so, you have other friends. Und so war mein Gefühl, als Belen erzählte, dass sie jetzt noch zu ihrer anderen Freundin im Baumschulweg geht.
Genau. Und, das meinte Frauke, weil ich ihr erzählt habe jetzt, also das kommt in Frage, weil ich in zwei Wochen bei einem anderen Podcast dabei bin und über die Situation in Ecuador erzähle. Also dabei geht's spezifisch um die politische Situation um den Wahlen herum. Und der Podcast heißt 99 zu 1. Genau. Und
gibt's da auch bin bei Twitter?
Ich, Genau, da bin ich am 16. März dabei. Da werde ich spezifisch über die Situation in Ecuador sprechen, falls ihr Bock darauf habt. Ich freue mich. Ich bin gespannt.
Voll gut. Super. Dann sind wir jetzt auch schon mit den 2 Stunden durch.
2 Stunden?
Würde ich sagen, 2 Stunden, 7 Minuten. Es war voll schön, dass du wieder am Start warst, Belen, als mein Sparring-Partner. So sagen das doch die coolen Leute. Ich freue mich auf die nächste Folge, in der ich über Grundeinkommen sprechen werde. Und danach geht's mit Belen weiter. Und dann nehmen wir die Sachen mit Ecuador genauer auseinander. Vielleicht ist dann auch schon der 2. Wahlgang durch. So dass es dann auch News gibt, weil Belen haut wahrscheinlich bald auch eh nach Ecuador ab. Genau, insofern müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Ist ja eh noch bis zum 11. April, bis der Wahlgang durch ist. Wenn ihr das interessant fandet, was wir gesagt haben, dann folgt uns doch bei Instagram, Chicks on Politics, oder auch bei Twitter. Da heißt es Chicks on Politik, weil irgendwie die Zeichen nicht länger gehen. I don't know. Ihr könnt uns Kommentare per Mail schicken, an chicksonpolitics@gmail.com. Alter, Vater, ich muss alles hier so runterradern. Ich brauche da mal so einen Disclaimer einfach.
Du brauchst Sekt.
Ich brauch Sekt. Du brauchst Sekt hier. Was ist das denn hier?
Egal, wann du das liest.
Egal, wann du das liest, du brauchst Sekt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady machen oder, wenn es ein bisschen einfacher sein soll, einfach über PayPal. Da ist die E-Mail-Adresse auch chicksandpolitics@gmail.com und das Ganze steht auch wieder in den Shownotes.
Das
cool, dass ihr... Was ihr zugehört habt.
Ja, Frauke, schneide einfach sau viel raus von dem Blödsinn, was wir erzählen, weil 2 Stunden ist vielleicht zu viel, aber ich freue mich, dass ihr...
Aber wir reden trotzdem noch mehr.
Genau, aber jetzt können wir... Wieso nicht 2,5 Stunden? Und eigentlich gab es einen Kommentar von wegen, unsere Stimmen sind blöd. Darüber haben wir...
Nee, das müssen wir ganz kurz sagen.
Und alles ist ganz kurz. Ne?
Stimmt, gut, dass du das sagst, Belen.
Ja, das ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich weiß nur, es gab Feedback von wegen... unsere Frauenstimmen sind einfach nervig und vielleicht die Frage an euch, sind unsere Frauenstimmen nervig und was steckt dahinter? Da gibt's einfach so viel, um zu diskutieren, wieso gerade Kommentare dazu geben soll, wie nervig unsere Frauenstimmen sind.
Nicht einfach nur unsere Stimmen, genau, sondern unsere Frauen.
Ich meine, es kann sein, ich hätte nichts dagegen, wenn meine Stimme nervig ist. Ich nerve mich selbst auch manchmal, aber das so... So ein Feedback zu bekommen von wegen, unsere Stimmen sind nervig, das ist dann vielleicht irgendwo sehr patriarchal. Ne?
Weil der Kommentar eben auch von einer männlichen Person kam, die das dann auch direkt im Kontext zu einer anderen männlichen Person gestellt hat und halt auch in dieser sehr kurzen Nachricht 2-mal betont hat, dass es halt um die Stimmen der Frauen ging, die anstrengend waren. Und das Ganze wurde dann auch noch legitimiert mit, das hat übrigens eine andere Frau gesagt. Also das sag jetzt nicht ich als Mann, sondern übrigens andere Menschen finden euch auch nervig.
Mhm. Das ist wieder dieses Ding, vielleicht schließen wir so mit dem Kreis von wegen, das hat eine andere Frau gesagt, deswegen darf ich das jetzt auch so weitergeben. Ja. So wie du angefangen hast von wegen, weil ich mal ein paar, ich habe ein paar migrantische Freunde oder ein paar schwarze Freunde und die sagen das so und so, deswegen sage ich das jetzt.
Ja.
Von wegen, deswegen habe ich jetzt einfach, bin ich erlöst. Von den Sünden und
Schüsse. Ja, aber vor allen Dingen erlöst halt davon, mir selber Gedanken machen zu müssen, wie ich mich ausdrücken möchte und wie ich halt wirken möchte.
Ja, ja. Und das ist jetzt wieder, wir waren, seit wie wir uns verabschieden wollten und wieder ein Thema aufgemacht haben, also...
Aber gut, dass du es noch angesprochen hast, Belen. Jetzt sagen wir Tschüss, macht's gut,
danke,
bis zur nächsten Folge. Ciao.